redet, ist nicht tot.
Willkommen zur ersten Ausgabe der Fotografie im Jahre 2019, oder?
Juhu, ja.
Tatsächlich. Ja, ja. Wir haben so lange nicht produziert. Krass, wann war denn das letzte Mal? Irgendwann im Dezember? Ich weiß es gar nicht mehr.
Aus Gründen wäre nicht einfach gewesen.
Weil der feine Herr mal eben 6 Wochen Urlaub gemacht hat.
Genau.
War das eigentlich, war das Urlaub oder Arbeit?
Das war Urlaub.
Geil,
ja. Ja, das Problem ist immer, wenn ich unterwegs bin auf Reisen, dann ist es fast immer Arbeit.
Ja.
Ich meine, das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja, ist aber so ähnlich wie bei mir, wenn ich durch Bayern fahre, um da Podcasts aufzunehmen für Hock die her, wo ich auch mal denke, eigentlich hör auf zu heulen, du Arschloch, du guckst morgens aus dem Fenster und hast Allgäu.
Und nee, so, ich heule ja nicht, aber es ist halt so, wenn ich da unterwegs bin, dann sind es in der Regel Fototouren, wo ich dann Leute betreue, und wenn dann Moni mal mitkommt, dann kann ich mich halt, dann ist es halt trotzdem kein Urlaub, sondern es ist so, ich habe halt immer irgendwie, bin halt immer abgelenkt.
Ja, du musst dich kümmern.
Genau, und die Moni, die hat gerade ein Sabbatical. Die ist gerade quasi für ein, hat sie vorhin angespart und das geht bei ihr in der Firma.
Wie lang?
Jetzt so ein halbes Jahr.
Halbes Jahr, okay.
Und bei ihr stand immer Neuseeland ganz oben auf dem Wunschzettel.
Sabbatical hätte ich ja auch mal Bock drauf, aber es ist ganz für Freiberufler ja einmal
gefällt. Das ist schwierig, ne?
Geht halt gar nicht.
Ich habe das auch nie geschafft, als ich nicht selbstständig war. Ja. Naja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir das auch, und zwar in groß, und sind dann am 1. Januar in den Flieger gestiegen und sind jetzt insgesamt ungefähr 6 Wochen unterwegs gewesen. Also es war keine Fotoreise.
Hast du CO2 kompensiert für die Flugreise?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Natürlich.
Frage ich mittlerweile jeden. Und man kann dann sehr oft Leute betreten schweigen sehen und hören.
Ja, ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist, also ich mache das auch mit Atmosphäre.
Ja.
Und ich habe auch tatsächlich nachgelegt für die letzten Jahre. Also
oh,
ich
auch cool,
seit,
ja.
Seit 2017 jeden geflogenen und jeden gefahrenen Kilometer da eingetragen und bezahlt.
Cool.
Das macht zwar die Flüge nicht ungeschehen, wissen wir, aber es ist das Zweitbeste.
Es ist das Zweitbeste, genau. Ja, ja, ja.
Nee, ich finde es auch, also ich mache mir da schon viele Gedanken über das Thema.
Ja, es ist furchtbar.
Ganz klar. Und eine Reise nach Neuseeland, das ist so mit Emirates geflogen. Das ist, da fliegst du erst nach Dubai und dann von Dubai nach Auckland.
Mhm.
Das ist der längste Flug, den es überhaupt gibt, glaube ich. Oder so ziemlich der längste Flug.
Ja, wo willst du auch sonst hin? Also ich meine, wenn du noch ein Stück weiter fliegst, kommst du ja hinten wieder raus. Also verstehst schon. Also.
Ja, und ja. Und das ist aber also auch der längste Flug an einem Stück. Die fliegen da mit dem A380.
Mhm.
Da bist du irgendwie 16,5 Stunden auf dem langen Stück unterwegs.
Gerade mal geguckt, 13 Tonnen CO2 macht das. Wow.
Ja, also
ja, okay, aber für 6 Wochen, ich meine, ich sehe gerade hier 13 Tonnen CO2, 308 Euro Kompensation. Aber ja, für sechs Wochen ist das dann halt auch wieder okay, dass, wenn du das auf den Tag umbrichst und vor allen Dingen auf den Flugpreis sowieso, ne? Weil das wird ja auch nicht billig sein.
Nee, das war auch nicht billig. Ja, also auf jeden Fall war es keine Fotoreise. Wir sind da als Urlaub.
Keine Fotoreise heißt, du hast nur 10 Kilo Ausrüstung dabei.
Oder? Ich habe tatsächlich nicht weniger Ausrüstung mitgenommen als normal. Wir haben uns dort einen Wagen gemietet, ein Corolla. Du findest da fast nur japanische Autos, mit dem wir dann die Insel quasi von oben im Norden bis ganz runter im Süden
schon schön
bereist haben. Das waren insgesamt, ich glaube, so 5000 Kilometer, die wir gefahren sind. Und naja, also ich hatte die Ausrüstung dabei, aber ich habe tatsächlich weniger Bilder gemacht. Ich habe in den ganzen 6 Wochen, ich glaube, 2000 Bilder gemacht. Und das ist für mich nicht so viel.
Hast du normalerweise schon immer vergleichsweise wenig Ausrüstung dabei, oder hattest du diesmal vergleichsweise viel Ausrüstung dabei? Weil wenn man im Urlaub ist, will man doch eigentlich so wenig Ballast wie möglich mit sich rumschleppen die ganze Zeit, oder?
Naja, Ballast in dem Fall da wir ein Auto hatten, war das jetzt nicht das große Thema.
Ja, stimmt.
Kofferraum, passt auch noch eine Fototasche rein.
Ja.
Da muss man nicht viel rumschleppen. Und für diese einzelnen Tage, wo wir dann tatsächlich fotografisch unterwegs waren, habe ich dann entsprechend was Kleineres noch umgehängt oder nur die Kamera dabei gehabt.
Und du hast ja echt das Problem, also gerade sowas wie Neuseeland, also du hast ja die absolute Weite, also eigentlich willst du ein 500 Millimeter dabei haben und ein 18er und alles dazwischen.
Ne? Ja, ich bin mit meiner völlig normalen Ausrüstung gegangen. Ich habe meine zwei großen Kameras dabei gehabt, die vollformatige 5D und die 7D mit dem Crop von Weitwinkel. Also mein 24er mit dem Tilt-Shift, mein 70 bis 300 für die langen Brennweiten, noch ein paar so 50er rum, also was Normales noch dabei gehabt. Ich hatte die kleine Mavic Air dabei.
Echt, also Dröhnchen mitgenommen, ja.
Natürlich. Wobei, da kommen wir gleich noch dazu. Also Drohne, ich find's immer relativ langweilig, einfach so ein Video zu zeigen vom Fliegen von oben. Da hat es keinen Sinn, sondern es ist einfach nur, ich zeig euch mal was Schönes.
Ja.
Und die gucke ich mir nicht mehr so oft an, so Dinger, weil ich mir denke, naja, das ist eher langweilig. Also ich finde immer, dass so Bilder aus von der fliegenden Drohne finde ich immer dann spannend, wenn sie irgendwo sinnvoll eingebunden werden. Und da habe ich tatsächlich eine Möglichkeit gefunden diesmal. Das war echt spannend. Kommen wir gleich drauf.
Bist du nicht mehr bei Flickr oder habe ich einfach nur deine Seite nicht mehr? Das ist ja witzig.
Ich habe, doch, bin ich noch. Aber ich habe da jetzt gar nicht so viele Bilder bisher hingestellt. Ach so, okay. Ich habe hier so eine Highlights-Geschichte. Ich werfe dir mal kurz was rüber. Ja. Ich habe so ein bisschen zum Beispiel auf Instagram so eine Story gemacht. Wenn du da draufklickst, dann kriegst du so ein paar Videoschnipsel und ein bisschen Zeug. Einfach um so mal so einen Eindruck zu bekommen. Weil was da geil ist, ist die Landschaft, die Vegetation. Es ist völlig also das kannst du kaum zeigen, was da wächst und wie es da wächst. Bäume sind da zum Teil.
Bäume?
Bäume sind mit das Eindrucksvollste. Und das liegt daran, dass die da unten einfach wachsen wie Sau. Und wenn du dir zum Beispiel diese Mammutbäume, diese Sequoias anschaust, die da in Neuseeland wachsen, aber auch oben in Kalifornien, dann ist das gleiche Holz vom gleichen Baum in Kalifornien ein Hartholz und in Neuseeland ein weiches Holz, weil es da so schnell wächst. Das kann gar nicht Substanz aufbauen, so schnell wächst das
Krass.
Zeug. Das ist unglaublich. Also riesige Bäume, Palme, Farne, da bist du teilweise, denkst du, du bist irgendwie im Pleistozän
gelandet. Ist das tropisch da oder woher kommt es?
Ja, das ist schon tropisch. Ich glaube, das liegt so... Ich glaube, Auckland liegt so bei 36 Grad Süd. Ich weiß nicht, wo Berlin liegt, glaube ich, bei 56 oder 60 oder so.
Paar 53, glaube ich, sind wir hier.
Nur 53, also es liegt näher am Äquator.
Aha.
Und damit hast du einfach ein bisschen tropischeres Klima. Wobei es schön abkühlt nachts meistens, weil im Vergleich zu zum Beispiel zu Australien hat Neuseeland einfach eine kleinere Landmasse. Das kannst da, also es kommt einfach vom Wasser her wohl noch mehr rein. Wobei es dann im Lande drin schon einige Ecken gibt, wo es dann auch schwülwarm ist, ja. Das schon. Aber die Vegetation ist der Hammer.
Ja, sieht sehr geil aus. Sieht ein bisschen aus wie Irland mit Bäumen.
Ja, Irland mit vielen großen Bäumen. Es ist also sehr grün. Es fühlt sich an manchen Ecken so kulturell sehr europäisch an. Also das sind halt die Briten da, ne, die das Ganze besiedelt haben. Das merkst du auch an allen Ecken und Enden, wo irgendwelche Rasenflächen sind, sind die immer sauber gemäht. Du fühlst dich echt so ein bisschen wie auf einem britischen Golfplatz, nur in groß. Die Menschen sind sehr, sehr relaxed. Also kommst immer in ein Gespräch mit irgendjemandem, auch im Geschäft, die Menschen an der Kasse oder so, kommst immer ins Gespräch und das ist immer, fühlt sich immer viel verbindlicher an als bei uns. Also da will auch jemand tatsächlich was wissen, ne? Das ist nicht so eine Zwangshandlung, sondern die sind dann interessiert, was machst du, was tust du?
Na klar, ich meine, die wohnen halt praktisch am Arsch der Welt, ne?
Ja, also wobei es sind ja jetzt nicht, also naja gut, wenige, es sind so knapp 5 Millionen oder unter 5 Millionen Leute da, also die haben einfach unglaublich viel Platz.
Und die haben halt einen ordentlichen Durchsatz an Touristen, da würde ich halt auch sagen, oh geil, da ist wieder einer, fragen wir mal, wo der herkommt. Also ich vermute,
ist da tatsächlich so.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neuseeländer nach Europa kommt, ist wahrscheinlich wesentlich geringer, als dass ein Europäer da unten mal aufschlägt, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, wobei ich von vielen gehört habe, ja, und dann waren wir da in Großbritannien und so.
Ja.
Also die haben da teilweise einfach noch Verwandtschaft rumliegen. Also das Gefühl war echt immer ein gutes, immer gute Tipps auch bekommen. Wir sind auch ganz bewusst, haben wir vorher gar nicht so extrem viel geplant, sondern haben uns das einfach, wir haben im Prinzip die Anzahl Tage genommen und gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht jeden Tag weiterreisen wollen, dann brauchen wir jetzt, sagen wir mal, 2 bis 3 Nächte pro Standort irgendwo. Und haben uns dann dort per Airbnb eingemietet.
Okay, das habt ihr aber dann schon vorher geregelt. Ich dachte, ihr werdet
das haben wir vorher geregelt. Nee, aber was wir dann dort gemacht haben, an den einzelnen Stellen, das haben wir dann auch dort entschieden. Und zwar basierend auf den Gesprächen mit den Leuten, den Tipps, die wir bekommen haben und ein Stück Recherche natürlich. Aber wir haben versucht, bis auf ein paar Sachen haben wir versucht, so die ganz heftigen Touristengegenden einfach zu vermeiden. Und das war auch eine gute Entscheidung. Mhm. Was wir getan haben, was tatsächlich touristisch war, aber trotzdem nicht uninteressant war, dass wir in Hobbiton waren.
Hobbiton.
Die haben da das Set, Auenland-Set, haben die da im Prinzip bewahrt und das kannst du jetzt als Tourist einfach dir angucken. Das war interessant.
In der Hoffnung, dass keine anderen Touristen da sind.
Nee, das ist durchorganisiert. Da kommst du irgendwo an, kaufst Karten, steigst in den Bus, wirst hingekarrt, kriegst eine Führung und so. Also solche Ecken gibt's da natürlich auch. Aber ansonsten, es waren einfach klasse Interaktionen mit den Menschen. Die Landschaft war geil. Das Wetter, ja, Sommer da unten natürlich, war durch die Bank weg fast warm. Was ich vorher auch nicht wusste, beziehungsweise nur ein Stück weit wusste, ist, wo ist denn jetzt genau dieses Ozonloch? Ich dachte immer, Australien wäre der Hotspot, wo es ganz schlimm ist.
Antarktika, dachte ich.
Nee, Neuseeland, da ist es am schlimmsten.
So ein Scheiß.
Und du hast tatsächlich in den Kneipen und so stehen auch überall, an den Kassen steht immer noch eine Flasche Sonnenmilch rum.
Ja.
Schutzfaktor 50 ist normal. Du hast auch dann am besten noch so eine Wetter-App auf dem Phone, die dir noch irgendwie den UV-Index durchgibt, damit du weißt, was du an dem Tag tatsächlich erwarten musst. Also ohne Sonnencreme in die Sonne, da kannst du dich relativ schnell verbrennen. Das gehört quasi zum Standard da unten.
Ist halt auch irgendwie kacke, ne? Dann lebst du auf Neuseeland und musst auf einmal Angst haben, in die Sonne zu gehen, weil oft am anderen Ende der Welt die Bescheuerten so viel FCKW durch die Gegend geblasen haben.
Ja.
Das ist schon echt ein bisschen frustrierend sowas. Ja.
Was man ganz viel da unten findet, sind so kleine Businesses. Also sie scheinen ein relativ businessfreundliches Klima zu haben. Mhm. Das haben wir gemerkt, so, dass man halt tatsächlich so auch in Wohngegenden immer irgendwo Schilder hat, wo dann hier noch eine Arztpraxis und dort noch einer, der XYZ macht. Also ganz viele, die so auch Menschen, die, also wir waren zum Beispiel in einem Airbnb, da war ein Construction-Mensch, der hat also gebaut, Häuser gebaut und dann fragte ich ihn, für wen er arbeitet, also nö, das mache ich alleine. Also da gibt's da wohl auch eine Kultur, dass dann solche Leute auch von größeren Firmen immer wieder als Freiberufler angeheuert werden und so weiter. Also viele kleine
Contractors.
Businesses. Wir waren auf, was hatten wir noch?
Wart ihr Kim Schmitz besuchen? Der wohnt doch da unten.
Nö, aber der wohnt da unten wahrscheinlich nicht schlecht. Also
ich weiß nicht, wird ja ständig vom FBI gesucht und so. Also kann auch sein, dass
das ist dann, ja. den haben wir natürlich nicht besucht. Aber wir hatten so ein paar richtig schöne Sachen. Zum Beispiel waren wir einmal 3 Nächte auf einer Himbeerfarm.
Aha.
Mhm. Moni als Himbeerfan.
Himbeerfarm? Die hat dann,
ja, eine Himbeerfarm, ne? Wir machen Himbeeren. Als Gast darfst du dann pflücken. Oder auf einer Schafefarm mit einem 90-jährigen Farmer, der nicht nur Farmer ist, sondern auch Pilot. Und da seinen Hangar hat und sein Rollfeld.
Mhm.
Und der dann mit 90 in seine Maschine steigt und so oft er kann noch Runden dreht.
Ja.
Ich hab dir gerade mal ein Video gepostet.
Aha.
Das war nicht ganz cool, weil
also, ja gut. Mir wäre das ein bisschen unheimlich, aber gut, ja.
Na, ich bin da ja nicht mitgeflogen, aber es gibt ja das Saying, there are old pilots and there are bold pilots, but there are no old bold pilots.
Ja.
Also der Mensch, wenn der mit 90 noch fliegt, dann weiß der schon sehr genau, was er tut.
Mhm.
Das war sagenhaft.
Oder er weiß es eben nicht mehr. Das ist halt, das wäre so das, was mir ein bisschen Probleme bereiten würde.
Nee, in diesem Fall war das relativ klar, okay, dass der weiß, was er tut. Der okay. baut, der hat die Maschine auch selber gebaut und der baut gerade noch eine neue Maschine, die im Sommer fertig sein soll.
Der hat das Ding da selber gebaut.
Ja, ja.
Auch nicht schlecht.
Wenn es
nicht so dicht besiedelt ist wie bei uns, dann kannst du halt auch Faxen machen, ne?
Ja, das ist auch interessant. Also es gibt dann in Neuseeland eine Flugzeugkategorie, die er fliegt, das sind die sogenannten Microlights. Mhm. Die haben also irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Gewichtskategorie oder so. Die kannst du mit deinem Autoführerschein fliegen.
Aha.
Und die musst du, die muss nicht abgenommen werden, die muss nur angemeldet werden.
Das heißt, du rufst an und sagst, guten Tag, ich habe hier was, das fliegt.
Jo, du fährst da beim Amt vorbei, sagst hier, die Maschine werde ich jetzt fliegen und dann sagen die, gut, rück mal $30 raus.
Ja.
Und dann ist das Ding zugelassen.
Warum lebe ich nicht auf Neuseeland? Das ist ja, oder ist es, man sagt in Neuseeland, ne?
Also, würde ich sagen, ja. Das stimmt, das ist eine gute Frage. Wo ist die Grenze, wo man statt auf in sagt?
Ne?
Das ist eine Größengrenze, oder?
Auf Sylt in Neuseeland. Also wahrscheinlich ist es eine Größengrenze, ja.
Wahrscheinlich, oder?
Auf der Nordinsel.
Ja, stimmt. Na gut, wo waren wir?
Bei der Frage, warum wir überhaupt noch hier wohnen und nicht da, wo man Flugzeuge mit Autoführerscheinen fliegen darf.
Ich hatte früher immer es gab da mal so eine Fernsehserie, die so Auswanderer begleitet hat.
Ja. Und Goodbye Deutschland, wo man Leuten dabei zugucken durfte, wie sie im Ausland scheitern und man sich selbst dann prima abgrenzen konnte und indem man sagt, ja, mir wäre das nicht passiert, du dummes Schwein.
Ja. Also ich habe das früher immer so nie verstanden, dieses, warum will denn jemand auswandern und dann auch noch nach Neuseeland? Ich kann das nach diesen 6 Wochen ein bisschen besser verstehen.
Ja, aber das hat man doch eigentlich. Na, nicht überall, aber fast überall, wo es zivilisiert, also so zivilisiert ist, wie man es von zu Hause gewohnt ist, so in etwa.
Interessanterweise hatte ich das Gefühl in Neuseeland bis jetzt am stärksten.
Okay.
Also dieses da sind so viele Sachen, die richtig sind oder die sich richtig anfühlen. Du hast gefühlt viele Freiheiten, die du bei uns nicht hast. Du hast gefühlt weniger blöde Bürokratie. Du hast gefühlt... Oder war nicht gefühlt, du hast de facto ein besseres Klima, du hast andere Gegend, die Spaß macht, aber wie du sagst, es ist zivilisiert und zwar sehr.
Ja, eben, das ist ja letztlich wie hier, also, ne?
Ja.
Also ist halt jetzt nicht irgendwie, weiß der Geier, Mali irgendwo hinten im Busch.
Nee, ist es, genau.
Das ist ja dann doch nochmal ein Unterschied.
Was da übrigens auch interessant ist, total, also, Was mich auch so ein bisschen umgehauen hat, ist die Menge an alten Autos, die da rumfahren. Ich rede von Oldtimern, so richtig altes Zeug.
Okay.
Das ist völlig normal, wenn du da mit dem Auto unterwegs bist, dass dir plötzlich mal irgendwie ein 50 Jahre alter Rolls-Royce entgegenkommt.
Hast du rausfinden können, woran das liegt?
Also ich habe es versucht, die meisten haben nur mit der Schulter gezuckt, das ist halt so.
Klar, ich meine, also es ist halt eine Insel, die bauen selber keine Autos, das muss alles importiert werden.
Das muss
und
alles
das über den Seeweg, das ist sauteuer, da überlegst du dir natürlich dreimal, kaufe ich mir ein neues Auto oder halte ich das alte am Leben?
Nicht, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die alten Autos aus, dass das keine, nicht so richtig Gebrauchsfahrzeuge sind, die haben relativ viele Autoclubs, so Vereine, wo dann sich die ganzen mit ihren alten Autos irgendwie treffen. Ich denke, das Wetter ist einfach besser. Da wird, glaube ich, kein Salz gestreut. Im Winter wird es da teilweise frostig, aber nicht wirklich.
Aha.
Das heißt, Schnee gibt's nicht und deshalb auch kein Streusalz. Das
Ach, nirgends? In ganz Neuseeland kein Schnee?
Also natürlich auf den höheren Höhen schon, aber okay. Also diverse Pässe und so weiter. Aber im Normalfall in den Städten sei das jetzt Auckland, Christchurch, Wellington und so weiter.
Ach, die haben's gut.
Da hieß es im Winter, kannst mal morgens ein bisschen Rauchreif haben, aber bis 9 oder so ist der schon weg.
So wie Irland. Also, oder ja. Die Iren letztes Jahr erzählten, ja, wir hatten letzten Winter hatten wir 3 Tage Schnee, da ist das öffentliche Leben zusammengebrochen. Es gab kein Brot mehr im Supermarkt, weil die Leute Hamsterkäufe gemacht haben. Mhm. Also die hatten so einen Zentimeter Schnee, war das oder so. Das ist sehr schön.
Ja. Nö, aber das ist echt auffällig, das, was da an klassischen Autos rumfährt. Also seien das jetzt Kisten aus den 60ern, 70ern, aber auch durchaus Zeug, was noch viel älter war. Und die teilweise dann auch so an der Straße geparkt sind. Also die sind, werden ja nicht wirklich, nicht immer mit Samthandschuhen angefasst. Das war interessant. Fotografisch auch interessant. Du findest dann auch teilweise so alte Autowracks, die irgendwo
rumstehen.
100 Jahre altes Auto irgendwo rostend unterm Baum stehen.
Oder so. Wann können wir denn mit den Fotos rechnen, bitte?
Also ich, wenn ich meine nächste Amtshandlung hinter mir habe, ich bin nämlich übermorgen schon wieder unterwegs.
Oha, wohin das denn?
Norwegen.
Ja, das geht ja, das ist ja um die Ecke.
Das ist ja um die Ecke, ne? Ist
das Hurtigruten oder was wird das?
Nee, das ist, da bin ich als Fotograf auf einem Schiff. Aha. Für 14 Tage. Und zwar werden wir die Lofoten jetzt mal von außen, also vom Wasser aus bereisen. Und das sind, das ist die MS Togo, das ist ein Schiff, was 12 Passagiere mitnimmt. Und da werde ich also mit jeweils eine Woche lang zweimal hintereinander die gleiche Tour machen. Als der fotografische Leiter.
Ja, kannst du auch nicht meckern, wobei Neuseeland.
Kann ich auch. Nee, ich beschwere mich über überhaupt nichts. Das ist schon alles super. Wer da mehr will, ich werf dir noch mal kurz hier ein paar Adressen rein. Es gibt 3 Folgen von Monis und meinem Pärchen-Podcast Abzug FM, die haben wir dort aufgenommen. Das ist so schön. Naja, was willst du? Wir sitzen auf dem Sofa und reden 20 Minuten über was und da hören, glaube ich, 300 Leute zu oder so, immerhin.
Pärchen-Podcast,
das ist nicht gut. Wie willst du es sonst nennen? Nee, das haben wir auf jeden Fall alles so vor Ort quasi gleich noch ein bisschen verarbeitet. Die kannst du ja mal in die Shownotes packen.
Jo, mach ich.
Da erzählen wir so ein bisschen drüber. Erstmal genug, wenn Bilder kommen, dann werde ich sie an den üblichen Stellen vertwittern und so weiter.
Ja, jetzt müssten wir über Fotografie reden und ich habe überhaupt gar nichts zu erzählen, weil ich habe ja Winter, der Winter ist bei mir immer total unbeweglich. Draußen ist fies, die Jacke ist zu dick, die Finger sind zu kalt.
Macht keinen Spaß.
Nee, macht keinen Spaß irgendwie. Aber das liegt eher an meiner Psyche als am Winter. Das ist irgendwie.
Du, das kenne ich, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja. Ich kenne das ja auch von mir. Also wenn ich jetzt hier im drüben Deutschland rumhänge und das ist halt alles, wie es ist. Und ne, man kennt den November und den feuchten, kalten, grauen November, Dezember.
Ja, und dann hast du immer noch mal so, ach, heute habe ich Zeit, heute kann ich ja wirklich mal rausgehen, was fotografieren, alles grau.
Ja, dann ist das Licht eben scheiße, ja. Beziehungsweise du hast halt dieses diffuse Licht und keinen tollen Himmel und nix. Nee, das macht auch nicht wirklich Spaß. Also das sind so Sachen, so Ecken, wo ich dann eher so ein bisschen drin rum experimentiere vielleicht. Bisschen
Objekte, ja, stimmt, du hast
Produkte
ja
und so weiter.
Du hast ja einen drin, ja.
Du hast keinen drin, musst du in einem Karton wohnen oder was?
Nee, aber ich habe halt kein Studio.
Ja, habe ich auch nicht in der Form. Also ich habe jetzt die Räumlichkeit und da kann ich mir was aufbauen, aber ich habe das auch nicht immer aufgebaut.
Aber ich habe auch die Räumlichkeit nicht, auf der ich jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen Faxen machen könnte, weil ich habe halt nur eine 60 Quadratmeter Wohnung, das ist ja dann doch.
Ja, aber da ist so ein kleines Produktstudio, kriegst du mal so ein Pop-Up-Studio, kannst du mal schnell aufbauen.
Stimmt, können wir sich einfach mal schrauben, ja. Na, erstmal weiter entrümpeln. Ich bin noch lange nicht fertig hier. Das muss noch.
Ja gut, es hilft natürlich, wenn man horizontale Flächen hat, die auch benutzt werden können. Ich schaue mir gerade meinen Schreibtisch an, der ist jetzt auch gerade am Überlaufen. Also
sehr schön gesagt, aber wenn man benutzbare horizontale Flächen, sehr schön.
Ja, ja. Und auf dem Fußboden macht es dann auch nicht immer Spaß, ne? Ja.
Benutzbare erhöhte horizontale Flächen.
Genau. Ja,
Sendungstitel.
das macht aber Also es ist nichts Schlimmes, ne, dass man im Winter einfach mal ein bisschen Päuschen macht, vielleicht sich auch mal kreativ anders beschäftigt.
Ist halt so ätzend. Ich habe halt diese Instax White geschenkt gekriegt und habe ein Packen Filme und ich würde so gerne rausrennen und Fotos damit machen, aber das wenn ich eins gelernt habe, dann ist das trübes Wetter kann das nicht. Also ich war ja in den Bergen, also ich war im Dezember noch mal im Allgäu und hatte das Ding dabei und habe dann so ein paar Bilder gemacht im Allgäu und dachte, nee, also weitwinklig, also weißt du, so Landschaft mit Bergen und Wiese und so, das säuft alles ab und verschluckt sich, das ist ganz schrecklich.
Nee, das ist da auch tatsächlich nicht gut. Was da ganz gut funktioniert für mich, also wenn der Himmel einfach eine graue Soße ist, dann lass ihn weg. Dann komponier so, dass der Himmel gar nicht drauf ist.
Genau.
Was da vielleicht interessant ist, sind so Street-Geschichten, Menschen in dicken Jacken, die irgendwie in die aus der Kälte wollen und so. Da gibt es ein paar interessante Geschichten. Da wirst du auch nicht so beachtet, weil die Leute haben was anderes im Kopf. Da hast du auch dann wegen des Lichtes, weil das so mild ist, das Licht, hast du dann auch fotografisch einfach gar keine Probleme. Die Belichtung passt irgendwie. Das sind dann so Sachen, die kann man hinterher noch in Lightroom, kann man noch den Kontrast anziehen und dann können da schon ganz interessante Sachen kommen. Schwarz-Weiß passt da auch ganz gut, weil bei so einem Licht, diese Jahreszeit heißt nicht umsonst grau, weil dann auch Farben gar nicht so intensiv sind und dann, mach's halt ganz weg und konzentriere dich mal ein bisschen auf die Formen, auf die Linien, auf Schattenverläufe und so weiter. Mhm. Also das wäre so ein Ding. Aber wie gesagt, es ist völlig okay, dann einfach mal 2-3 Monate sagen, jetzt mach ich was anderes. Wenn das ein Hobby ist, ist doch eh okay.
Ja. Oh, ich habe einen abgelaufenen Polaroid-Film geschenkt. Ich habe hier noch eine Polaroid Impuls AF heißt die. Das ist diese mit dem Ultraschall-Distanzmesser, von dem ich nicht genau weiß, ob er überhaupt noch funktioniert und den Autofokus wirklich regelt. Keine Ahnung. Irgendwer schrieb mir, hey, ich habe einen abgelaufenen 600er Polaroid-Film. Willst du haben? Und ich sage, ja, immer her damit. Für lau nehme ich ja alles. Ne?
Wie alt ist der?
Der war 2006 oder 2009 war der abgelaufen.
Ja, 2009 wahrscheinlich. Das sind so die letzten noch.
Ach so.
Danach gab es keine mehr.
Und das war aber nicht mehr so prickelnd.
Ging da noch was?
Es ging noch was. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar auf Instagram habe ich, glaube ich, ein Bild gepostet.
Also Polaroid wurde ja dann, die Fabrik wurde ja dann von Impossible übernommen, die dann quasi unter eigenem Label weiterproduziert haben, neue Chemie entwickelt haben. Mittlerweile ist es wieder zurück unter dem Polaroid-Label. Aber so alte Filme, das Problem bei Polaroid ist hauptsächlich, dass die Chemie eintrocknet.
Abgelaufen 2009 war der,
ja. Das ist ja genau, was man nicht... Das Bild ist klasse. Das ist völlig fair. Ja gut, was
also du da siehst. Also von den 10 Bildern, die da drauf sind, sind 5 haben noch funktioniert und zwar so wie das, was man da sieht. Ne?
Also ich finde diese Hasenöhrchen ganz nett.
Stimmt.
Steht dir, pinke Hasenöhrchen steht dir total gut, Holger. Jetzt pass auf, ich erkläre dir mal kurz, was da passiert. Also Polaroid ist ein analoger Film, der mit Chemie entwickelt wird. Und diese Chemie befindet sich
in der Tasche unten, ne?
Am Rand in so einer Tasche, wo der Polaroid so einen dickeren Rand hat, da ist so eine Tasche drunter und entwickelt wird das, indem dann das Polaroid-Bild beim Auswerfen aus der Kamera zwischen zwei so Stahlwalzen durchgeschoben wird und die quetschen quasi die Chemie einmal zwischen so zwei Lagen in dem Film und dann braucht das eine Minute zum Entwickeln und dann kommt irgendwann das Bild raus.
Jo.
Und
es hat auch sehr lange gedauert, bis das erschienen ist. Ich glaube, zehn Minuten oder so.
Ja, die Chemie ist natürlich jetzt nicht mehr so potent, weil die Chemie altert, aber sie ist auch ein Stück weit eingetrocknet. Das siehst du an dem oberen Teil des Bildes. Also die Chemie wurde hier von unten nach oben gequetscht.
Genau.
Und irgendwann war nicht mehr genug da, weil der Rest eingetrocknet war. Und deshalb hast du oben diese Kanten, ne? Da ist nichts mehr passiert.
Dieses, was so golden aussieht, so ein bisschen, ne?
Genau. Also
dieses,
das ist einfach unentwickeltes Bild.
Ja.
Fertig.
Super, ne?
Ich sag ja, du, also pinke Hasenöhrchen.
Vor allen Dingen, jetzt weiß ich, dass meine Polaroid noch funktioniert. Ja. Ich wusste halt gar nicht, ob das Ding funktioniert. Jetzt muss ich mir nur mal Filme beschauen. Aber das ist halt, Polaroid ist echt brutal teuer.
Da zahlst du schon ein paar Euro für so einen Schuss,
Ein Schuss 2 Euro. Und so ein Instax kostet dann irgendwie, wenn du große Gebinde kaufst, bist du, glaube ich, ein Schuss 70 Cent oder so. Und das ist dann schon wesentlich erträglicher,
Trotzdem sind diese analogen Sachen, also Instax ist ja Fujis Cash Cow.
Ja, hattest du letztes Mal schon erzählt, ja, dass sie
im großen Stil, die haben in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren war das deren größter Geldbringer.
Ja.
Die Digitalfotografie kann bei denen nicht dagegen anstinken. Und warum? Weil natürlich jetzt eine komplett neue Generation da ist, die digital aufgewachsen ist und die halt überhaupt noch nicht dieses Erlebnis hatten, wie so ein Unikat, nur du hast ein Unikat in der Hand.
Genau.
Das ist sagenhaft.
Du machst dann so Meta-Fotografie, indem du das Unikat nochmal mit dem Handy abfotografierst.
Ja, und du kannst aber dann dieses Unikat jemandem in die Hand drücken und das gibt's tatsächlich, das hat einen Wert plötzlich.
Ja,
das hat ja auch einen Wert.
Das ist halt die Nische, die da aufgeht, ne? Also sobald irgendwie, merkst du ja auch so bei Food, ja, je höher prozessiert unsere Lebensmittelversorgung ist, sowohl strukturell, also Discounter und so weiter, als auch das Lebensmittel selber, je stärker es verarbeitet ist, desto mehr Platz ist für Leute, die es halt ganz anders machen. Und das hast du bei Digitalfotografie auch. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass es bei Fuji nicht mehr so mit Digitalfotografie funktioniert, weil selbst.
Also das funktioniert schon, aber
nicht in dem Maße, ja. Und
selbst läuft halt besser, ja.
Ja, es verbraucht sich halt, ne? Du musst halt immer wieder ein neues Ding haben. Und wenn ich mir überlege, wann habe ich mir meine erste X100 gekauft, Fuji Digitalkamera, das muss 2013, glaube ich, war das. 12 oder 13. Die würde heute immer noch sehr gute Fotos machen. Also ich wäre ein bisschen genervt, weil der Autofokus was langsam ist und so, ne? Aber das Ding würde halt immer noch gute Fotos machen. Und die Digitalfotografie hat sich mittlerweile halt so weit entwickelt, dass du sogar heutzutage mit einer günstigen Kamera oder halbwegs günstigen Kamera, ich sag mal 500 Euro, die nächsten 8 Jahre oder 10 Jahre zufrieden sein kannst. Ja, so, das heißt, du ersetzt das Ding gar nicht mehr. Also die Produktzyklen sind gar nicht mehr so kurz.
Ja, oder du kaufst dir gar keine mehr, weil dein Smartphone mittlerweile so gut ist, dass du es eh nicht mehr brauchst. Dann, dass du eine extra Kamera nicht mehr brauchst, klar.
Also da kann
ich schon. Und das Analoge kann auch nicht gehackt werden.
Das stimmt, ja. Dafür kannst du keine guten Weitwinkel. Mein Traum wäre jetzt noch, ich hätte ja immer noch gerne diese von Lomo. Ist das eine Lomo? Also von Lomo gibt es auch eine Instax Wide. Und die hat halt auch noch Wechselobjektive. Das stelle ich mir auch nochmal ganz interessant vor. Aber ist auch viel zu teuer wieder,
für den Spaß. Ja, klar. Ist nicht nur mal eben schnell so.
Ja, genau.
Nee, hast du mitbekommen, 500 PX ist gehackt worden.
Ich habe nur eine Mail gekriegt, ich soll mal mein Passwort ändern, habe ich mal gemacht.
Naja, was ich pikant an der Sache finde, ist, ich habe letztes Jahr meinen 500 PX Account gecancelt.
Ja.
Und
ach, du warst jetzt eine Mail pro User oder was?
Nö, aber ich habe den einfach abgemeldet, weil ich sagte, ich will den nicht mehr. Ja, und habe jetzt genau wie alle anderen eine Mail bekommen, dass meine Daten jetzt im Umlauf sind. Das sind 14,8 Millionen, also alle User-Konten gehackt worden. Also sprich die Zugangsdaten.
Ja, aber entschuldige mal, wenn du deinen Account gecancelt hast, sollten die doch deinen Account gar nicht mehr haben.
Richtig.
Was ist das denn? Wie assi ist das denn?
Also ich habe den damals deaktiviert, weil das war quasi der Schritt, erstmal deaktivieren. Und dann kriegst du eine Mail, die sagen, ja, toll, schlimm, schade. Aber falls du das anders überlegst, komm einfach wieder. Wir werden noch ein kleines bisschen deine Daten aufbewahren.
Aha.
Und dann haben sie dir noch einen Link geschickt. Wenn du ganz löschen willst, dann musst du hier lang in die FAQs. Und dann habe ich das gemacht. Mittlerweile ist da nichts mehr. Also ich weiß nicht mehr exakt genau, was ich gemacht habe, aber meines Erachtens habe ich den damals tatsächlich gelöscht. Trotzdem haben sie mich jetzt gewarnt und gesagt, ja, deine Daten sind jetzt im Umlauf. Also das wäre eigentlich, der eigentliche Skandal wäre, dass gelöschte Accounts nicht wirklich gelöscht waren.
Naja, das macht zum Beispiel, hat jetzt ein Bekannter von mir erzählt, wir haben hier so einen Dienst in Berlin, der heißt Berlkönig, das ist so ein Sammeltaxi-Dienst. Der ist damit gefahren, hatte eine ziemlich miese Experience und hat gesagt, nee, Leute, so nicht. Hat sich da abgemeldet und sie haben ihn gar nicht richtig abgemeldet, sondern haben seinen Account behalten, ihn aber mehr oder irgendwie stillgelegt oder sowas. Und der sagt, naja, das machen halt insbesondere Startups sehr gerne, weil sie dadurch Userzahlen simulieren können, die sie gar nicht haben.
Klar.
Ja, das heißt, ja, hier ist unsere User-Datenbank, es sind 500.000 User, dass davon 450.000 sich längst wieder abgemeldet haben, ja.
Ja, Facebook macht das ja auch. Also die deaktivieren auch erstmal und sagen dann, wenn du dich in den nächsten so und so vielen Wochen, wenn du einmal zuckst, dann ist dein Account wieder aktiv.
Ja.
Naja, auf jeden Fall 500 PX, also alle Daten im Prinzip, die Logins, die gehashten Passwörter, die Namen, die E-Mail-Adressen, alles im Prinzip ist jetzt im Umlauf.
Das ist...
Ja.
Was machen wir denn da eigentlich? Ich meine, du kannst doch mittlerweile, ja, mittlerweile weiß jeder alle E-Mail-Adressen, mit denen du dich jemals irgendwo angemeldet hast. Das geht, fängt an, mir auf den Keks zu gehen.
Na gut, das einzig Sinnvolle, was du als Anwender tun kannst, ist halt mit einem Passwort-Safe zu arbeiten und konsequent überall andere Passwörter zu verwenden, nie ein Passwort wieder zu verwenden und dann halt mit dem Passwort-Safe zu arbeiten, statt dir irgendwie auch nicht herleiten, ne? Wenn du dir Passwörter aus dem Namen der Website herleitest und immer vorne und hinten noch irgendwie 456 dran schreibst oder so.
Ja, das ist genauso gefährlich.
Dann kann jeder, der das irgendwo bei dir sieht, kann das Muster halt auf andere Sachen anwenden und hat dein Login. Das ist, ja. Naja, ich habe noch eine Analog-News.
Oh,
Die aber relevant ist oder relevant werden könnte. Tetenal ist insolvent.
Wer?
Tetenal. Tetenal ist die älteste Firma in der Geschichte der Fotografie. Die sind älter als Kodak. Das ist eine deutsche Firma.
Nie von gehört.
Die wurde aus einer Großhandlung eines Berliner Unternehmers namens Theodor Teichgräber gegründet. Deshalb Tetenal. Der begann irgendwie so 1847 mit dem Vertrieb fotografischer Prozesschemikalien für Film- und Bildentwicklung. Und Tetenal ist ein Koloss. Die produzieren zum Beispiel Fotochemie. Ja, also das, was man so in die Minilabs tut, die ganzen.
Also mein Aronal und Elmex und so.
Ja, nicht ganz, aber zum Beispiel, wenn du Chemie von Ilford kaufst, dann ist sie von Tetenal produziert.
Ah, ja.
Wenn du Chemie von Kodak kaufst, dann sind da zumindest 30% davon von Tetenal produziert. Die Farbentwicklungschemie von vielen wird von Tetenal produziert. Die produzieren Fotopapiere, die tatsächlich relevanter sind, als man denken sollte.
Wie können die denn insolvent sein?
Kommen wir gleich dazu. Okay. Also RA4-Papier, das ist Farbpapier, was tatsächlich noch in großem Stile verwendet wird. Also belichtetes und dann chemisch entwickeltes Farbpapier, weil diese Prozesse so dermaßen optimiert sind auf den letzten Pfennig, dass du da mit anderen Verfahren teilweise gar nicht rankommst. Also Farbabzüge auf Fotopapier sind einfach billig zu machen und qualitativ trotzdem gut. Wenn du einen Tintenstrahler hast von Epson, dann sind die Tinten höchstwahrscheinlich von Tetenal. Auch viele Inkjet-Papiere sind von Tetenal.
Gott.
Und wenn du dir irgendwelche Hollywood-Filme anschaust, die auf Film gedreht sind, und das sind erstaunlich viele noch, dann ist die ganze Chemie davon wahrscheinlich auch von Tetenal. Also Tetenal hat überall die Finger drin und sind riesengroß.
Das ist doch völlig absurd. Ich meine, die produzieren, die verkaufen. Wie kann man da insolvent gehen? Das ist doch Betrug. Betrug sein. Oder da hat wieder irgendeiner, die haben versehentlich einen BWLer rangelassen. Das kann natürlich auch passiert sein.
Ja, das kann durchaus passiert sein. Nee, warum sind die in finanziellen Schwierigkeiten? Also die Fotochemie-Sparte ist tatsächlich profitabel.
Okay.
Und das große Problemkind ist wohl das Digitale, also Tinten und Papier. Nach diversen Aussagen scheint da ein Kunde nicht zahlen und nicht mehr zahlen können.
Okay.
Und dann haben sie von den Banken keinen Überbrückungskredit bekommen, wegen niedriger Zinsen.
Das heißt aber auch, dass deren Cashflow ohnehin wackelig war. Oder der Kunde war so groß, dass sie...
Ja, weiß man nicht. Also, wie es auch immer ist. Das Problem bei Tetenal ist natürlich auch, die sind wenig präsent als Marke.
Ja.
Du hast ja schon gleich über was, wer?
Ja.
Tetenal. Ja, die sind sehr wenig präsent als Marke, obwohl die fast überall so OEM-technisch drinstecken. Und wir sind so an einem Punkt, wo man fast sagen kann, Tetenal jetzt sterben lassen ist eigentlich, da sind die eigentlich zu groß dafür.
Ja.
Wenn man sagt, na gut, das macht jetzt Platz für größere Firmen, für neue Firmen, dann wird das verdammt schwierig, was Chemie angeht, weil in Europa gibt's mittlerweile diese REACH-Richtlinie, nach der Chemie zertifiziert werden muss.
Aha.
Und die haben für ihre Farbentwickler wohl damals 500.000 Euro hinlegen müssen, nur für die Zertifizierung. Das haben die sich dann irgendwie mit Fuji geteilt, damit das überhaupt gegangen ist. Deshalb ist auch zum Beispiel viele Farbchemie, die in anderen Ländern gang und gäbe ist in Europa gar nicht erhältlich, weil du musst die hier zertifizieren lassen. Es gibt jetzt einen Management-Buyout oder soll es geben. Also 60 Mitarbeiter aus der Photochemie-Ecke haben sich da jetzt zusammengetan und wollen jetzt Tetenal unter dem Label New Tetenal aufkaufen und weiter produzieren.
Dann aber auch nur die Chemie.
Abgestoßen ist wohl da schon die Inkjet-Sparte. Also die Leute sind wohl auch schon entlassen.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, die wollten die Inkjet-Sparte raushaben und ja, haben das über eine Insolvenz gemacht, damit sie ja.
Das kann sein, das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen.
Ich auch nicht.
Aber das Ding ist, also es wird so erstmal davon ausgegangen, dass dieser Buyout wahrscheinlich erfolgreich ist mit entsprechend reduzierten Kosten. Einer der interessanten Gründe, warum auch überhaupt niemand irgendwie an diese Firma ran möchte, so als Investoren, ist, dass das Gelände, dass auf dem Gelände 50 Jahre Chemie produziert wurde.
Das willst du nicht haben,
nämlich großflächig sanieren. Dann müsstest du wahrscheinlich 5 Meter tief ausheben und das auf die Deponie bringen. Außerdem sind sie gerade dabei, auch so ein paar Produkte zurückzubringen, die gar nicht uninteressant sind. Die es mal schon mal gab, Anfang der 90er, aber die mittlerweile vom Markt runter sind. Zum Beispiel Entwickler in Tablettenform.
Och? Wässerchen, Pille rein, Film rein, fertig.
Wässerchen, Pille rein, schütteln, rühren
und fertig. Vor allem hast du keine Flüssigkeit rumstehen, wo du immer denkst, hoffentlich fällt's nicht um. Und
also deutlich länger lagerbeständig. Ja, du hast bei Flüssigchemie hast du immer dieses Problem, dass sie halt altert oder schneller altert.
Ja.
Und du kannst das Zeug weltweit verschicken. Das kannst du mit Flüssigchemie nicht machen, ohne richtig dicke Auflagen zu erfüllen.
Dann sollen die mal in die Pötte kommen. Das ist ja genau das Richtige für mich. Das kannst du dann schön in die Ecke packen und ja, super. Ja.
Ganz genau. Ich freue mich darauf. Und wenn da verschiedene Entwickler rauskommen, klasse. Sie haben noch einen Vorteil, der auch wahrscheinlich ihnen hilft zu überleben. Die haben andere, die können kleinere Mengen produzieren als andere.
Aha.
Also wenn du dir...
Was heißt andere? Gibt es überhaupt noch andere? Das klang eben so, als gäbe es andere gar nicht.
Ja, natürlich. Es gibt noch Calbe, es gibt noch... also Kodak hat anscheinend in Europa noch 2 Chemiefabriken, die stillstehen, die man aber wieder aktivieren könnte. Aber die sind auf riesengroße Mengen ausgelegt, während Tetenal irgendwie so profitabel 10.000 Liter produzieren kann, was nicht so viel ist, sind die anderen halt mit deutlich größeren Mengen zugange, um profitabel zu sein. Das heißt, Tetenal hat quasi schon rechtzeitig darauf hingearbeitet, ihre Produktionsmengen so zu optimieren, dass es auch in kleineren Mengen geht. Tja. Also, könnte
interessant, ist interessant, könnte interessanter werden sogar noch, ja.
Mhm. Naja, und ich sag ja so, was da jetzt mit der Inkjet-Sparte passiert, weiß ich nicht. Also, wer jetzt irgendwie, also Epson wird sich wahrscheinlich nach einem anderen Hersteller umschauen müssen. Aber ich fand es spannend. Also ich finde es total spannend, was da passiert. Warum es passiert, das werden wir wahrscheinlich eh nicht erfahren.
Ja, genau. Aber, das bleibt unbekannt. Aber ja, nee, ja. Aber ist spannend. Also das mit den Entwicklern in Pillenform, das wäre natürlich das wäre so eine Offenbarung irgendwie, weil es ist tatsächlich so, dass ich diese Chemiepullen die ganze Zeit hin und her räume und denke, lieber nicht dahin stellen.
Du kriegst natürlich schon manche Entwickler in Pulverform heutzutage.
Ja.
Aber
dann schneidest du die Tüte auf, machst ein bisschen was raus, dann zieht das Feuchtigkeit und dann hast du einen Klumpen in der Ecke stehen. Das ist doch auch Mist.
Ja, also und diese pillenförmigen Produkte, die es, also wie gesagt, die es schon Anfang der 90er gab, meines Wissens sind die völlig okay.
Ja, cool.
Also, bin gespannt, was da noch kommt. Wir
haben
Fragen und Bilder.
Also reichlich, ne? Ui, reichlich. Ja, doch, das ist doch gut.
Da ist schon einiges gekommen.
Fangen wir mit den Fragen an, wenn ich das nicht weggescrollt hätte. Ja, fangen wir mit den Fragen an. Klaus schreibt, ihr Lieben, danke Klaus. Das Repro-Stativ steht schon auf dem Wunschzettel. Kennt ihr denn noch eine günstige und einfache Lösung, um damit Auflicht-Repros zu machen, also Bücher oder Bilder zu digitalisieren? Könnt ihr was zur Art und Position von Beleuchtung und dem Einsatz von Plexiglasplatten sagen? Die Platten halten zwar das zu fotografierende Plan, aber es kommt doch dann auch zu Reflexionen. Danke.
Ja, also Reproduktion von Dingen, Abfotografieren von Dingen ist immer so ein Thema. Reflexion. Klar, klassisches Thema, Einfallswinkel, Reflexionswinkel, also das ist ja schon mal logisch, dass dann jetzt das Licht nicht von Ausrichtung der Kamera kommen darf, weil ansonsten hast du es drin. Das kennst du, wenn du mal eine Fensterscheibe fotografierst mit dem Blitz, dann hast du halt so einen hellen Fleck. Das heißt, die Lichter müssen halt in einem entsprechenden Winkel sein. Oft sind das so 45 Grad von der Seite. Da gibt's sogar so Repro-Setups zu kaufen, die dann quasi so zwei Arme haben, die so diagonal rechts und links rausgehen, wo man dann Licht dran machen kann. Aber trotzdem, wenn du da natürlich zum Flachliegen irgendwie eine Platte drauf tust, dann reflektiert die natürlich auch die Zimmerdecke und so weiter. Und das ist auch so, dass in den richtigen Repro-Studios das halt alles schwarz ist.
Könnte man die Platte irgendwie mattieren?
Ja, gibt es tatsächlich. Es gibt so Glasplatten, die auf der einen Seite leicht matt sind. Das ist dann das sogenannte Anti-Newton-Glas. Das hat eher den Hintergrund, dass beim Flachdrücken von Negativen nicht diese Interferenzringe, diese Newton-Ringe entstehen. Ob das viel bringt, weiß ich aber nicht, weil die Reflexion ist dann immer noch da, nur halt diffuser. Also ich würde sagen, das funktioniert wahrscheinlich dann am besten, wenn du den Raum tatsächlich abdunkelst. Das heißt, du hast nur die Lichtquellen, die das zu Fotografierende belichten, und zwar eben aus einem Winkel, so dass es nicht in der Reflexion in der Kamera auftaucht. Mhm. Und ansonsten, der Raum muss halt dunkel sein. Vorhänge zu abdunkeln, ich sag mal, Zimmerdecke schwarz streichen wird wahrscheinlich nicht drin sein. Aber in dem Fall, wo das dann abgedunkelt ist, wirst du wahrscheinlich schon deutlich bessere Ergebnisse haben.
Nächste Frage kommt von Jan David. Hallo ihr beiden, ich bin Besitzer einer Canon 350D und spiele momentan mit dem Gedanken, mir eine neue Kamera zuzulegen. Die Canon 800D und 80D erscheinen mir relativ interessant, aber nirgends ist richtig zu erkennen, was denn die dramatischen Unterschiede sind, die einen Preisunterschied von bis zu 50% rechtfertigen. Braucht man eine Auslösegeschwindigkeit von einer 8000stel Sekunde bei der 80D überhaupt, wenn man nicht gerade Sportfotograf ist? Ich hoffe, ihr könnt das diskutieren, eventuell einen Tipp abgeben. Also, ich finde ja, die kürzer die Verschlusszeit, desto geiler, weil dann kannst du nämlich die Blende selbst an einem strahlend blauen Sommertag mittags bis zum Anschlag aufreißen und die Schärfenwurst dünn machen. So, das finde ich ja immer total cool daran, wenn die Verschlusszeit zu kurz ist.
Ja.
Aber ein 8000stel ist schon echt.
Also eine 8000stel ist heute so Standard bei den großen Kameras, also bei den teuren Kameras. Ja. Da kommst du schon hin, aber auch ein 4000stel finde ich immer noch völlig ausreichend. Ich meine, im schlimmsten Fall musst du halt einen ND-Filter vorne drauf packen, dann kannst du dann dein Licht auch reduzieren mit der prallen Sonne. Ja, also ich tue mich immer sehr schwer damit sozusagen die Kamera oder die, weil A, kenne ich die Unterschiede im Detail tatsächlich nicht, weil es mir völlig nicht mehr so interessant ist. Und zum anderen, ja, was die Hersteller da an Preispolitik treiben, also 50% teurer, ist halt bei denen so, je weniger Ziffern die haben, also 800D gegen 80D, je weniger Ziffern die haben, desto teurer. Wie jetzt im Detail die Unterschiede sind, da gibt es ja genügend einschlägige Foren, so DP-Review und so weiter, wo das aus technischer Seite massiv diskutiert wird.
Wo vor allen Dingen auch Testfotos in der Regel nebeneinander gelegt werden können. Das finde ich immer ganz praktisch.
Aber meine Erfahrung ist, dass auch die günstigeren Kameras, also in dem Moment, wo du weißt, was du da tust, bist du auch mit einer günstigen Kamera gut.
Ja.
Und die Bildqualität, der Unterschied der Bildqualität ist nicht wirklich groß. Die Bildqualität kommt im Detail fast immer von der Optik. Da gibt's auch ein schönes Video von Digital Rev TV, wo die mal das Experiment gemacht haben, eine teure Kamera mit einem billigen Objektiv und eine billige Kamera mit einem teuren Objektiv zu fotografieren. Und das teure Objektiv hat ganz klar gewonnen, was Detailschärfe und auch Fokussiergeschwindigkeit und so weiter angeht. Das heißt, ich würde mich gar nicht so sehr über die Kamera grämen. Eine 80D ist eine geile Kamera. Aber eine 800D ist auch eine geile Kamera. Lieber ein bisschen mehr für die Optiken ausgeben, ordentliches 50mm organisieren, was aber auch nicht wirklich teuer ist. Und du bist wahrscheinlich erstmal absolut glücklich und auch für eine gute Zeit erstmal zukunftssicher. Also teure Kamera ist schlechter zu verargumentieren als eine teure Optik.
Frage von Jan. Wir planen 2019 eine Reise nach Südafrika. Geplant sind Wanderungen, Tiersafaris. Ich fotografiere mit einer spiegellosen Sony Alpha 6500. Beim Wandern und im Urlaub nutze ich überwiegend ein 18 bis 105 Blende 4. Och, das klingt aber auch wie ein interessantes Objektiv.
Das hat einen ziemlichen Range, ja.
Ja, und durchgehend 4? Fein. Die Brennweite ist im Telebereich für die Tierfotografie sicher etwas dünne. Ich will mir deshalb ein geeignetes Tele oder Zoom anschaffen. Welchen Brennweitenbereich sollte das Objektiv unter Berücksichtigung des Crop-Faktors für die Safaris abdecken? Macht der Einsatz eines Telekonverters Sinn?
Da bin ich raus.
Also
ja, das kannst du jetzt auch nicht so ganz pauschal sagen. Also ich war noch nicht in Südafrika und weiß jetzt auch nicht, wie da die Tiersafaris aussehen. Aber da, ich habe solche Safaris tatsächlich schon in allen möglichen Darreichungsformen gesehen. Da gibt's also welche, wo du tatsächlich weit weg bist von dem Zeug und dann willst du auch mit dem Crop-Faktor nicht unter 300 Millimeter arbeiten, damit du dir was ranholen kannst. Dann gibt's aber auch andere Safaris, da sind die Tiger und Löwen dermaßen gelangweilt und fettgefressen, dass die irgendwo am Rand sitzen und du fährst mit dem Safari-Jeep dann irgendwie in 5 Meter Entfernung dran vorbei. Und ja, dann hast du eben, dann bist du mit 300 Millimeter deutlich zu lang. Insofern, ja, würde ich mich an deiner Stelle erstmal vorher ein bisschen schlau machen. Wie sieht diese Safari aus? Also da müssen doch die Veranstalter dir auch ein bisschen Hinweise geben, wie weit sind die Tiere weg und so weiter. Die machen das ja jetzt auch ständig, ne? Die müssen das doch wissen. Tja, aber Telekonverter ist natürlich ein einfacher Weg, deine Brennweite irgendwie zu anderthalb oder sogar zu verdoppeln.
Darum würde ich vielleicht versuchen, irgendwie, ich weiß nicht, was es da für Objektive für gibt, aber so 70-210 und einen Telekonverter in die Tasche schmeißen.
So eine klassische Brennweite 70 bis 210. Ich habe einen 70 bis 300, was auch noch sehr gut ist.
Aber kostet halt auch wesentlich mehr wahrscheinlich, ne?
Ja, wobei Telekonverter, wie gesagt, kann dir das dann bis zu verdoppeln und die Qualität durch den Telekonverter, das müsstest du ausprobieren, ist in der Regel noch gut genug. Manchmal hast du da allerdings dann einen Verlust von ein bis zwei Blenden, weil halt einfach weniger Licht durchkommt. Das heißt, dein F4 wird dann halt entsprechend schlechter. Das müsstest du entsprechend vorher mal austesten. Aber Telekonverter ist gerade so ein durchaus bisschen, eine Möglichkeit.
Wir reden über viel Geld, obwohl, ich meine, so eine Safari, die findet ja in der Regel im Hellen statt. Das heißt, du brauchst gar nicht so viel Lichtstärke in deinem Objektiv. Es gibt zum Beispiel ich sehe gerade nur hier, es gibt ein 55-210 Zoom für diese Sony, kostet 250 Euro. Blende 4,5 bis 6,3.
Mhm. Ja, am langen Ende dann die 6,3 halt.
Wenn du da dann einen Telekonverter reinhaust, dann bist du bei 8, aber ja.
Auch das kommt natürlich wieder ein bisschen auf die Safari an, wenn das jetzt eine Safari ist, wo du auch mal aus dem fahrenden Auto schießen musst.
Dann wird's ätzend, ja.
Wird's ein bisschen ätzend. Aber das musst du tatsächlich jetzt in einem konkreten Fall mal ausprobieren. Ich persönlich, 300 Millimeter auf dem Crop, also auf dem APS-C. Das heißt, das sind dann 460 ungefähr. Damit komme ich schon relativ weit. Aber dann gibt's natürlich.
Kostet dann im Übrigen 1200 Euro für die Sony 70-300.
Und dann gibt es natürlich die ganz Hardcore, Safari-Fotografen, die wirklich mit viel Brennweite unterwegs sind, die holen sich dann so diese 600 Millimeter Büchsen von Sigma zum Beispiel. Aber das ist dann tatsächlich so ein Ding, was du dir vielleicht auch mieten kannst. Das ist ja das Nächste. Es gibt ja auch Möglichkeiten, solche Objektive zu mieten. Dann hast du nicht gleich diesen riesen Batzen Geld, weil die Frage, ob du das dann hinterher weiterverwenden wirst, die ist da dann eh noch offen.
Orlando schreibt, habt ihr Tipps beim Komponieren mit Stativ im Dunkeln und in der Nacht? Problembeispiel, habe letztens mein erstes Milchstraßenfoto schießen wollen und konnte weit nach Sonnenuntergang natürlich weder durch den Sucher noch mit Live-View irgendwas sehen. Da lässt es sich schlecht herausfinden, wo man gerade hinzielt. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, als 4 Stunden Zeit einzuplanen und bereits zum Sonnenuntergang an Ort und Stelle zu sein? Das Fokussieren mit einer Taschenlampe auf die Hyperfokaldistanz hat fürs erste Mal hingegen gut funktioniert. Danke an dieser Stelle für euren Podcast, der mir bei den ersten Schritten viel geholfen hat.
Also nachts auf die Sterne zu fokussieren, das hängt wieder so ein bisschen ab von Kamera und Setup und so weiter. Ich mache das tatsächlich mit Live-View. Das hängt jetzt von der Kamera ab, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, im Live-View die ISO so dermaßen zu boosten, dass du dann halt doch noch irgendwo den Stern
aber
siehst.
Aber nur im Live-View oder musst du ISO boosten, Live-View, ja, ISO wieder runter?
Das kommt auf die Kamera an. Manche können das so automatisch dir hinboosten, da sieht der Live-View immer hell genug aus, auch wenn das Bild unterbelichtet ist. Aber im Zweifelsfall, ja, Live-View, ISO ganz hoch drehen, Live-View Fokus einstellen, dann auf manuell stellen, damit das nicht wegläuft und dann die Belichtung nochmal machen. Ich habe mein 14mm Objektiv, ist ein manuelles Fokusobjektiv. Da habe ich mir einfach mal bei Tag eine Markierung dran gemacht, wo ich es hindrehen muss, damit es auf unendlich steht.
Jo.
Das habe ich mir dann auch noch mit so einem dicken Gaffertape, habe ich mir dann auf beide Seiten des Rings quasi so ein Knubbel gemacht, damit ich das auch erfühlen kann im Dunkeln. Weil sonst muss ich da hinleuchten und dann blendet mich das und dann sehe ich nichts mehr.
Sieht nichts, halbe Stunde.
Aber bei Autofokusobjektiven tatsächlich ist die Live-View-Methode mit ganz hoher ISO im Augenblick, glaube ich, tatsächlich noch die beste. Es gibt auch noch die sogenannte Shiner-Blende. Shiner-Blende Wikipedia, genau, das schmeiße ich dir auch mal kurz noch rein.
Shiner-Blende, ja,
eine Shiner-Blende ist nichts anderes als eine Pappscheibe, die du vorne eigentlich kommt es von Teleskopen, die du vorne drauf tust, die mehrere Löcher hat.
Und, aber was machen die? Ich sehe es gerade, aber was machen die?
Ja, da gibt's also welche mit zwei, mit drei, mit vier Löchern und was da passiert ist, da dann das Licht von, also das jetzt Live-View, aber auch mit dem Auge durch den Sucher, da das Licht jetzt auf mehreren Pfaden da durchgeht, siehst du auch mehrere Bilder von einem Stern.
Ah.
Und jetzt drehst du so lange, bis du nur noch eins siehst. Also du splittest quasi den Strahl auf und
das ist ja witzig.
Kannst dann damit ganz ordentlich fokussieren, also Astrofotografen machen das eigentlich ständig so.
Ist das ein genormter Gegenstand oder brauche ich einfach nur eine Pappe mit zwei Löchern?
Nö, kann man sich bauen. Einfach mal googeln, da gibt's Bauanleitungen, da kannst du nicht viel falsch machen. Ja, das ist so. Kennst du das mit dem Bokeh, wenn du in der Unschärfe zum Beispiel so Weihnachtslichtchen hast? Und jetzt nimmst du eine herzförmige Pappscheibe vorne, mit einem herzförmigen Loch und dann hast du plötzlich lauter Herzchen da hinten. Ja. Jetzt stell dir vor, du würdest da
damit
einfach zwei Löcher machen.
Damit verdient Lomography seit Jahren Geld.
Ja. Richtig. Und jetzt stell dir vor, du würdest da einfach zwei Herzchen machen auf diese Pappscheibe. Dann hättest du hinten pro Licht zwei Herzchen.
Ja.
Es sei denn, du stellst auf die Lichter scharf, dann hast du nur noch eins.
Ja, cool. Ach cool, wieder was gelernt. Jan David fragt schon wieder. Als Hobbyist will man sich ja mit Lightroom eventuell kein Abo ans Bein binden. Was nimmt man denn stattdessen? Ich habe früher Aperture benutzt oder Aperture, keine Ahnung.
Aperture,
ne? Was ja leider nicht mehr weiterentwickelt wird und auf Mojave nicht mehr richtig läuft. Adobe mag ich eigentlich grundsätzlich nicht und ein Abo kommt eigentlich auch nicht in Frage. Was will man denn stattdessen haben auf dem Mac?
Schwierig. Ja, ist schwierig, vor allem.
Man muss ja schon mal sagen, Fotos ist ja mittlerweile doch ein bisschen mächtiger geworden. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Apple-Fotos,
ja. Ja, Apple-Fotos, also das Bordwerkzeug.
Ja, also vor allem, wenn du da die entsprechenden Tools aufklappst, siehst du, dass das Ding eigentlich ganze Menge Zeug kann.
Genau, also das war früher nicht so. Also ich kann mich daran erinnern, da hat es dann immer nur so Standardeinstellungen, so hier hübscher machen, heller machen, dunkler machen, aber jetzt kannst du halt wirklich auch so ein bisschen an die Farbkanäle ran und sowas.
Ja. Was so halb destruktiv ist, also nicht wirklich, weil unter Fotos kannst du ja irgendwelche auch Plugins verwenden, zum Beispiel Polar, P-O-L-A-R-R als Plugin, was unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten hat.
Aha.
Und dann hast du quasi ja eine Version gemacht und wenn du dann sagst, nee, das ist es nicht, kannst du nicht so nicht destruktiv einfach einen Schritt zurückgehen, sondern du musst halt sagen, okay, ich fange nochmal von vorne an. Also er wirft das Original nie weg, aber du kannst nicht irgendwie so halbe Schritte zurückgehen und so weiter.
Ja, Polar ist auch, ist free, but members get, ist halt auch ein Abo-Modell. Ne? Ich kann verstehen, wenn man kein Abo-Modell haben will. Ich würde auch gerne lieber für viel Geld eine Software kaufen und die dann benutzen können, ja.
Also ich sag mal so, das Lightroom ist natürlich, hat natürlich folgende Vorteile. Lightroom ist eine DAM, eine DAM, Digital Asset Management Solution.
Ja.
Das nennt man so diese Klasse der der Programme, und verbindet das aber auch mit dem Entwicklung, mit der Bearbeitung der Bilder. Das heißt, du hast eine Bibliothek, in der du Zeug drin hast, mit einer Datenbank drunter, und da findest du alles wieder und hast Schlüsselwörter und Sternchen und Flaggen und schieß mich tot, alle Metadaten und so weiter. Und dann hast du eben die Möglichkeit, die zu bearbeiten, aber nicht destruktiv. Also das Ding ist halt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Und deshalb verwenden es ja ganz viele auch. Deshalb habe ich auch, ich habe das Abo, weil ich im Augenblick keine Möglichkeit habe, was anderes zu verwenden.
Aber mein Lightroom ist kein Abo.
Du hast noch das Lightroom, was noch nicht als Abo läuft, genau. Aber da ist momentan, kriegst du das quasi schon nicht mehr. Also die Box-Version, die Schachtel-Version, die du einmal kaufst und dann immer laufen lässt, die haben sie mittlerweile, glaube ich, runtergenommen. Mist. Also das Abo ist der Weg im Moment.
Zum Kotzen, sowas.
Wenn du Lightroom willst. Jetzt gibt es ein paar Alternativen, beziehungsweise ich muss hier gerade mal kurz eine Webpage aufmachen. Es gibt so ein paar Alternativen, beziehungsweise welche, die es versuchen, diese Funktionalität auch abzubilden. Da wäre zum Beispiel Capture One oder DxO Photolab oder Lumina. Das sind so ein paar Sachen, die versuchen, da anzugreifen. Ich glaube, dass da auch ein paar Sachen kommen. Der große Knackpunkt wird immer sein, für Leute, die vorher schon Lightroom verwendet haben, die müssen dann entweder halt einen Schnitt machen und komplett von vorne anfangen, weil sie ihre Sachen nicht ordentlich übernehmen können, also ihre bisherigen Sachen. Da ist andere Formate drunter und so weiter. Mhm. Oder darauf warten, dass das jemand tatsächlich anbietet, so eine Migration von Lightroom weg.
Regt sowas wirklich furchtbar auf. Ne? Ich finde, man sollte deswegen sollte man solche Firmen, jetzt in dem Fall Adobe, boykottieren. Weil diese Abo, das ist ja irgendwie so der neue Trend, ne? Software, es gibt's ja sogar bei Apps, auf jeder Skala sozusagen, dass du nicht mehr Software kaufst und dann benutzen kannst eine Zeit lang, vielleicht wird sie irgendwann nicht mehr supported, dann musst du eine neue kaufen, wenn du deine tollen Funktionen haben willst oder so. Diese Abo-Idee, die geht halt davon aus, dass jeder immer Geld hat. Und das ist doch scheiße. Ich meine, heute habe ich Geld für eine Lightroom-Box-Version für, keine Ahnung, was die kostet, 200 Euro. Dann kaufe ich mir die und kann die nächsten 10 Jahre benutzen und kann fröhlich vor mich hin fotografieren, selbst wenn ich meinen Job verliere und nicht mehr die Kohle habe, mir was Neues zu kaufen. Wenn ich da jetzt irgendwie so ein Jahresabo für 50 Euro machen muss und das bei mehreren Anbietern und dann meinen Job verliere, bin ich raus. Ich finde das total asozial, ehrlich gesagt. Mhm. Ich will sowas nicht. Ich will eine solche, die sollen verschwinden damit.
In diese Bresche, also der Grund, warum ich und viele andere das Lightroom noch verwenden, ist, dass es einfach, es gibt mehrere Gründe.
Du verdienst dein Geld damit. Sie werden früher oder später wird diese Firma da ankommen. Damit. Aber diese Firma wird früher oder später da ankommen, dass nur noch Leute, die ihr Geld damit verdienen, dieses Abo-Modell machen und dann verdienen die nämlich am Ende weniger, als hätten sie mir und allen anderen auch noch zusätzlich verkauft.
Ja, verstehe ich. Also ich
du merkst, wie sauer ich über sowas wäre.
Ja, ich versuche mich ja auch schon von Adobe loszueisen, und zwar indem ich zum Beispiel Photoshop nicht mehr verwende.
Aha.
Das, was erstmal Adobe völlig egal ist, weil ich habe dieses Abo, und das Fotografen-Abo hat Lightroom und Photoshop drin. Mhm. Aber ich könnte, wenn ich wollte, aber ich bin da schon auf Affinity Photo. Das heißt, das ist eine einmalige Kaufgeschichte, kostet, glaube ich, ein Fufi oder so. Kein Abo-Modell. Und die Firma Serif, die dieses Affinity Photo macht, arbeitet aktuell auch an einer Digital Asset Management Lösung.
Mhm.
Das heißt, die sind auch schon seit 2 Jahren dran. Ich hoffe, dass da auch bald was kommt. Weil ich würde, wenn ich könnte, tatsächlich Adobe sofort den Rücken kehren. Weil Adobe sind für mich mittlerweile im Fotobereich am ehesten noch das, was man so als Evil bezeichnet.
140 Euro kostet das, wenn du, das ist ja krass. Entschuldigung. Ich gucke gerade nebenbei bei Adobe auf der Webseite.
Zahlst du irgendwie 12 Euro im Monat.
Ja, 12, ja. 150, das sind 150 Euro im Monat nur dafür. Nee, das ist doch
im Jahr.
Im Jahr, die sind doch bescheuert. Entschuldigung. Ich kann verstehen, dass sie versuchen wollen, mir die Kohle aus der Tasche zu ziehen, aber die kriegen sie nicht. Da bearbeite ich lieber meine Fotos schlechter. Entschuldigung, ich reg mich immer noch auf. Ich muss mich ein bisschen runterkochen.
Also Leute, schaut euch mal Capture One an, schaut euch mal DxO Photolab an, schaut euch mal Luminar an. Und meine Wette liegt ja momentan bei Serif und Affinity in der Hoffnung, dass da was Brauchbares kommt. Die haben auf jeden Fall mit ihren anderen Sachen schon dermaßen gut vorgelegt, dass ich da sehr große Hoffnungen habe.
Serif und Infinity. Ich schreibe das nachher nochmal in die
Show. Affinity.
Affinity, alles klar.
Affinity. Die Firma heißt Serif, Serif.
Okay.
Aber die haben noch nichts. Also da gibt's noch keine Lightroom-Alternative von denen.
Alles klar.
Aber ich gehe davon aus, dass da was kommt.
Oh, schnell Themenwechsel. Alex fragt, ist die Canon EOS M6 als Anfängerkamera für Landschafts- und Nachtfotografie geeignet? Ja. Keine Ahnung, oder? Also ich meine, ist nicht jede Kamera dafür geeignet?
Natürlich. Also die M6 ist eine spiegellose Kamera. Die hat einen, was hat die denn? 24 Megapixel hat sie, hat einen APS-C-Sensor und es gibt Optiken dafür, wobei dieser EFM-Mount, was es da jetzt genau an Objektiven dafür gibt, weiß ich nicht, aber ja, natürlich kannst du damit machen.
Also, geht. Warum nicht? Die Frage wäre eigentlich eher, warum nicht?
Geht auch mit jeder Kamera.
Außer denen, die tatsächlich nur eine Automatik haben, wobei selbst die kann man ein bisschen überlisten.
Ja, und die M6 ist aus der M-Reihe so die jetzt tatsächlich mal richtig gut geworden ist, nach allem, was ich gehört habe. Ich habe die mal in der Hand gehabt, aber nie wirklich gründlich getestet, aber alles, was ich über diese Kamera gehört und gelesen habe, ist, dass die M6 ordentlich geworden ist. Aha. Also die kann das. Aber letztendlich ist die Kamera das völlig zweitrangige. Du musst das können. Das heißt, du musst lernen, wie das geht.
Und das ist frustrierend.
Ach, jetzt hör mal. Oh, fair. Dafür lass sind wir doch lieber. Jetzt da, oder?
Lass das lieber. Kauf dir lieber eine Pizza. Daniel schreibt, hallo ihr zwei, vielen Dank für die tollen Tipps und Erfahrungen, sind mir sehr geholfen. Ich fotografiere immer mehr mit meinem Handy im HDR-Modus, da es mich nervt, stundenlang Bilder meiner DSLR nachzubearbeiten. Am liebsten würde ich die Bilder direkt in der Kamera komponieren und außer ein wenig an Sättigung und Kontrast nichts mehr drehen. Natürlich können Handybilder qualitätsmäßig noch nicht mit einer Spiegelreflex mithalten, doch ich finde die Handy-HDR-Bilder weitaus schöner. Auch Einstellungen wie Picture-Settings, Sättigungs- und Farbeinstellungen helfen hier nicht, sondern nur die Nachbearbeitung in Lightroom. Kennt ihr Kameras, die solche HDR-Modi integriert haben, beziehungsweise habt ihr allgemeine Tipps, wie ich solche Bilder quasi fertig mit der Spiegelreflex produzieren kann?
Das ist
HDR und Chris Marquardt.
Nö, habe ich keinen Stress mit. Nicht? Aber HDR ist super, HDR ist finde ich klasse. Ja gut, was macht HDR? HDR macht
Clownkotze.
Nein. HDR macht erstmal eine Vergrößerung des Dynamikumfangs. Das heißt, dein Himmel ist nicht ausgefressen und der Vordergrund ist gleichzeitig noch ordentlich belichtet. Und also HDR wird allerdings jetzt mittlerweile synonym natürlich genannt für knackigere Farben und komischere Kontraste und so weiter. Also Clownkotze passt da mit rein, aber darum geht's glaube ich nicht, sondern die Kameras, speziell die Smartphones, machen da heute enorm viel. Also die machen eben mehrere Bilder gleichzeitig, während du auf den Auslöser drückst. Die meisten, also die iPhones machen das automatisch mittlerweile, brauchst nichts mehr anschalten. Dann werden da an den Farben gedreht und der Himmel wird hübsch gemacht und der Vordergrund passt. Und wenn du dir das aktuelle Pixel von Google anschaust, das hat ja noch diesen Lichtmodus da, wo du auch tatsächlich in extremen Lichtsituationen noch interessantes Zeug rausbekommst. Die sind tatsächlich ganz cool. Also ich habe einige Bilder so mit einem Smartphone gemacht, die ich mit der Spiegelreflex so auf Anhieb nicht hinbekommen hätte. Da hätte ich wesentlich mehr Aufwand treiben müssen. Das ist schon richtig.
Den Effekt, ja.
Nur hast du halt dann halt bloß diese blöden 12 Megapixel und willst dann halt, wenn du es mal größer rauslassen willst, wird's halt auch schwierig. Also es ist so, dass die Smartphones das besser können. Ja, deshalb nehmen die ja auch den Großen das Brot vom Teller.
Ja.
Weil sie halt das einfacher machen für den Durchschnittsmenschen, der eben nicht irgendwie 5 Jahre lernen möchte, wie das geht, es trotzdem in die Richtung hinzubekommen. Natürlich hast du jetzt hast du dadurch natürlich auch den Nachteil, dass die Kamera sehr viel für dich entscheidet. Das heißt, du hast an vielen Ecken gar nicht mehr die Möglichkeit, selber zu entscheiden, sondern du musst halt die Kamera machen lassen und hoffen, dass es gut rauskommt. Mhm. Nur sind die halt mittlerweile so weit, also die Kamera kann nicht deine Intention sehen, auch das Smartphone kann nicht deine Intention wissen, aber ich sag mal, in 90% der Fälle passt das, schon, halt was doch da rauskommt. Naja, oder geht davon aus, ja, dass du das so und so haben willst.
Und vielleicht hast du es anders gemeint, aber es sieht dann trotzdem so gut aus, dass du denkst, ach, doch, auch schön.
Ja. Es gibt HDR-Modi in Spiegelreflexkameras oder auch in spiegellosen Kameras, gibt es durchaus. Da werden dann halt auch mehrere Bilder gemacht, die werden miteinander verrechnet, aber da ist nicht so viel Intelligenz drin wie bei den Smartphones heutzutage. Ja. Und ich glaube, das wird auch auf lange Sicht werden genau solche Sachen, die Kamerahersteller noch mehr in Bedrängnis bringen. Also die großen Kamerahersteller, weil Apfel und Co. halt, ja, das Ergebnis dann doch ein bisschen runder rausbringen oft.
Frage von David. Habt ihr einen Tipp, um zerschnittene Filmnegative durch das Labor zu verhindern? Wir ärgern uns gerade, da wir mit unseren Analogen vor 2 Wochen in Venedig auf Tour waren und den Großteil der Negative durch falsche Zerschneidung teilweise mitten durch das Negativ verloren haben.
Das ist ein scheiß Labor. Wo habt ihr das hingeschickt?
Das wüsste ich jetzt aber auch mal gerne. Also das ist ja, ich habe bisher immer alles hier bei DM abgeworfen. Das ist dann, was ist das? CeWe, glaube ich.
Das geht wahrscheinlich zu CeWe oder so.
Und keine Probleme gehabt.
Ja, ich auch nicht. Krass. Da würde ich sagen, ich meine, scheiße, die Bilder sind jetzt erstmal, also du kannst natürlich jetzt die halben Negative, die da zerschnitten sind, scannen und zusammenkleben digital und irgendwie fixen. Das geht schon, aber das darf nicht passieren. Das ist ein Reklamationsfall und da würde ich auch mal bei dem Drogisten, wo du es abgegeben hast oder so, würde ich mal nachfragen, wo die das hinschicken und dann in Zukunft da bitte nie wieder was hinschicken.
Ja, und weitererzählen, wer das gemacht hat, weil das ist.
Ja, hättest du uns auch ruhig wissen lassen können.
Ja, genau.
Also, da hätten wir auch gern jemand an Pranger gestellt.
Ja, oder an Pranger gestellt, einfach mal zu sagen, ja, geht da oder mal lieber nicht gewarnt hin.
Also, ja, klar,
das ist ja.
Also ich kann es verstehen, dass was falsch geschnitten wird, wenn es tatsächlich komische Formate sind. Also ich habe zum Beispiel eine Kamera, die Halbformat schießt, also die auf ein Farbnegativ 2 macht.
Habe ich auch. Hatte ich bisher auch keine Probleme mit falschen Schnitten.
Okay, dann kannst du natürlich so komische Panoramaformate haben, die irgendwelche Holgas machen oder irgendwelche Lomo-Geschichten machen. Da hast du dann möglicherweise, kann der Automat das nicht richtig oder ziemlich sicher nicht.
Ich glaube, ich hatte die Probleme mal bei quadratischen mit der Diana Mini. Quadratisch auf Kleinbild. Ich glaube, da hatte ich mal falsche Schnitte drin. Aber
also, ja, ich sag mal so, am liebsten ist mir bei so einer Sache, also gerade bei Farbfilmen oder sowas, dass ich es irgendwo hinschicke, wo ich weiß, dass sich das noch ein Mensch anschaut. Da sag ich jetzt mal so in fast eigener Sache empfehle ich da mal das DSC Fotolabor in Berlin. Mhm. Das ist da, wo wir auch diesen Fotoworkshop gemacht haben und auch wieder machen werden, weil da wird's garantiert noch von Hand angeschaut und die entwickeln auch noch Farbfilme. Und draufschreiben, bitte nicht schneiden, auch das kann helfen.
Ja, aber was machen die dann?
Schneiden.
Was machen die dann?
Dann rollen sie es auf.
Ach so.
Dann kriegst du es in eine Dose gerollt zum Beispiel zurück.
Was, auch von CeWe? Nee.
Kann schon sein. Also ich meine, diese Fototaschen, die da ankommen, die werden ja immer noch irgendwie von einem Menschen in die Hand genommen und aufgemacht. Und wenn man da groß in dickem Stift draufschreibt, bitte nicht schneiden, dann kommt das in eine separate Queue und dann wird das auch anders gehandhabt.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Das probiere ich einfach mal aus. Mehr als kaputt machen können sie es ja nicht, ne?
Ja. Hier,
schöne Frage, sehr schöne Frage. Hallo ihr zwei. Schreibt Markus. Ich bin in den 90er Jahren mit einer Minolta Vectis S1 in die Spiegelreflexfotografie eingestiegen. Damals dachte ich wahrhaftig, dass das APC-Format ist die Zukunft. Naja, war eine coole Kamera. Jetzt habe ich hier zig von diesen entwickelten APS-Rollen zu liegen. Die Papiereinzüge einscannen ist mir erstens zu viel und zweitens ist die Qualität Käse. Nun die Frage, sind in den Rollen die entwickelten Negative drin und kann ich die bedenkenlos rausnehmen und dann die Negative scannen? Einen echten APS-Scanner will ich mir nicht holen, da die irgendwie arschteuer sind. Mhm. APS. Das waren diese Kleinbild, die in sich selbst wieder zurück aufgerollt wurden, ne? Oder?
Nee, die wurden in die Kamera gerollt und dann wieder zurück in diese Spule. Okay. Aber das, ich glaube, der Vorteil war, dass, oder der vermeintliche Vorteil war, dass das alles automatisierbarer war, dass du nicht mehr mit so einem Filmschnibbel rum hantieren musst, sondern du steckst einfach die Batterie
rein. Genau, das ist oben reingeworfen und die hat sich so.
Genau, die Kamera entwirrt das und spult das auf und wieder zurück und so weiter. Und dann ja, also es ist eigentlich ein Kleinbildfilm und wenn das entwickelt ist, dann ist in dieser Plastikkapsel auch der Kleinbildfilm drin. Und ja, du kannst sie knacken, kannst ihn rausholen und kannst sie ganz normal handhaben.
Okay. Eine Frage zu Flickr von Andreas. Flickr schränkt ab Januar 2019 den Free-Account auf 1000 Bilder ein. Vorher war es 1 Terabyte. Welche Bilder-Hosting-Plattform zum Präsentieren der Fotos sollte man nun nehmen? 500px?
Nee, 500px nicht. die sind gehackt, Finger weg.
Ich bin nicht bereit, $50 im Jahr zu zahlen, auch mit der Begründung, dass Flickr ältere Bilder löscht, wenn 1000 plus Bilder vorhanden sind. Ist das nicht Erpressung? Wie findet ihr eigentlich SmugMax Flickrs Geschäftsgebaren, wenn ab Februar Millionen zum Teil erstklassige Fotos für immer aus dem Internet verschwinden, obwohl anderweitig was versprochen wurde? Wer garantiert eigentlich, dass Flickr in den nächsten Jahren das Jahresabo nicht noch deutlicher anzieht? Finde ich sehr, sehr gute Fragen alles.
Das sind alles verdammt gute Fragen und da müssen wir ganz kurz vielleicht in die Geschichte von Flickr schauen. Ja. Weil Flickr war ursprünglich mal sein eigenes Ding und dann wurde es gekauft von
Yahoo.
Yahoo, genau. Dann hat Yahoo das irgendwie weiter betrieben.
Was
dann,
schon faszinierend ist, normalerweise geht alles, was Yahoo kauft, vor die Hunde. Also dass Flickr überhaupt überlebt, das ist schon faszinierend, ja.
Das hat damals ja bei vielen, die ihre vielen Fotos auf Flickr haben, ja auch Ängste ausgelöst. Ja. Dann hat Flickr, bevor Flickr dann an Verizon weiterverkauft wurde, großen Telekom in den USA, haben das Modell gemacht, dass jeder 1 Terabyte Platz bekommt.
Jo.
Jetzt stell dir vor, du hast Millionen User und schenkst jedem 1 Terabyte Platz. Das kostet richtig Geld.
Ja, ist halt ein bisschen dämlich, ne?
Vor allem, wenn das genutzt wird. Ja, die haben damals, sind die quasi von dem Thema Qualität auf Quantität umgeschwungen und haben das dann an Verizon verkauft und Verizon hat das erstmal so weiter betrieben. Die haben dann so eine eigene Mediaorganisation gehabt, die das dann übernommen hat, aber letztendlich war das unter dem Verizon-Deckel. Aber denen ist das dann einfach zu unhandlich und teuer geworden und dann haben sie es verkauft und zwar an SmugMug. Mhm. Jetzt ist SmugMug ein amerikanischer Anbieter, der eben ohne Venture-Kapital auskommt, sondern das ist ein Familienbetrieb, die SmugMug als Hosting-Plattform, als Verkaufsplattform, als allgemeine Fotoplattform schon immer verkauft haben. Also es gibt keine gratis SmugMug-Accounts.
Und was übrigens ganz witzig, der Verkauf von Flickr an SmugMug hat dazu geführt, dass ich mir, ohne dass ich es müsste, weil ich habe da nur 400 Fotos oder sowas, einen Pro-Account zugelegt habe, weil ich gedacht habe, ein Familienunternehmen, die kriegen mein Abo.
Das sind Leute, denen das Thema Fotografie erstmal wichtig ist.
Ja.
Denen nicht wichtig ist, aus jedem so viel rauszuquetschen wie möglich.
Ja.
Jetzt ist das
der Unterschied
aber eine
zu Adobe, ne?
Ja. Genau, und das ist das aber eine scheißteure Plattform, dieses Flickr, was sie sich ans Bein gebunden haben. Und du kannst es nicht aufrechterhalten, gratis jedem 1 Terabyte Platz zu schenken. Ja. Das geht einfach nicht, das kostet Geld.
Und ja, oder du limitierst viel. Die Userzahl, also aber das willst du
genau,
ja auch nicht.
Genau, und das haben, na gut, jetzt haben sie halt gesagt, gut, wir wollen, dass das Flickr, was früher eine Qualitätsplattform wird, auch wieder zur Qualitätsplattform machen. Und der Weg dahin ist eben, die Free Accounts auf 1000 Bilder zu begrenzen.
Was ehrlich gesagt auch schon echt viel ist. 1000 Bilder sind echt viele Bilder, wenn es die 1000 sind, die du herzeigen willst.
Ich bin als Pro dort, ich war auch immer schon als Pro dort und habe da auch immer gerne Geld eingeworfen.
Aha.
Und ich habe mal geguckt, ich limitiere mich natürlich auch, weil wenn ich Bilder vorzeige, dann geht es mir da um Qualität auf so einer Plattform wie Flickr. Das heißt, meine Schnappschüsse landen da einfach nicht, sondern ich wähle aus. Aha. Und habe deshalb in 10 Jahren oder länger auf Flickr gerade mal 1500 Bilder liegen.
Ja. Ich habe mir tatsächlich überlegt, weil mir Instagram so tierisch auf den Keks geht mit seinem blöden Empfehlungsalgorithmen. Also ich möchte das. Ist halt
Zuckerberg,
das,
ne?
Ja, ist halt Zuckerberg, genau. Und ich habe mir ja überlegt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir da so ein Pro geklickt habe, dass ich praktisch meine Instagram-Aktivitäten auf Flickr verlege in ein bestimmtes Album. Also ich einfach sage so, ich habe hier ein Flickr-Album, das heißt Holstagramm oder so. Mhm. Und da haue ich wirklich alle meine Schnappschüsse rein. Und für den Fall, dass ich irgendwann mal keine Kohle mehr habe, um den Pro-Account laufen zu lassen, lösche ich einfach das komplette Album und komme dann mit meinen Qualitätsbildern wieder auf unter 1000.
Ja. Na gut, mit Flickr ist es auf jeden Fall, ist natürlich jetzt ärgerlich für die Leute, die sagen, oh geil, ein Terabyte gratis, da schmeiße ich jetzt einfach alles hoch, was ich habe. Das wird so nicht weitergehen. Das kann aber auch nicht weitergehen, ansonsten kannst du Flickr zumachen, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Diese 1000 finde ich erstmal ganz okay von der Menge her. Es gibt natürlich dann auch so alte, also es gibt natürlich so Bildergalerien, die doch dadurch erstmal bedroht wurden, so Creative Commons Geschichten. Da ist mittlerweile, glaube ich, ein ganz guter Weg gefunden, dass viele von diesen Sachen bewahrt werden und weiter stehen bleiben. Also das gibt's eben, da gibt's eben riesengroße Bilderbibliotheken, die allen gehören, ne? Aber ich kann gut verstehen, dass sich jemand ärgert, der davor irgendwie ein halbes Terabyte Bilder da liegen hatte, dass ihm das jetzt ein Stück zusammengestrichen wird. Ich persönlich finde, man sollte sich eh ein bisschen mäßigen mit dem, was man da postet, beziehungsweise auswählen und nur die guten Sachen posten. Ja. Wenn du von der gleichen Rose 80 Bilder fotografierst, dann stell vielleicht nur eins und zwar das Schönste online und nicht alle 80.
Wenn ich jetzt aber trotzdem alle 80 online stellen will, wo gehe ich dann hin? Google?
Ja, Google. Dann hast du halt wieder Einschränkungen in der Auflösung und so weiter und das Übliche, was dann halt passiert, das ganze Getrecke und Ausgewerte und so weiter, erkaufst dir das gratis, das ist halt dadurch, dass du deine Daten dort lässt.
Das ist ja immer so. Also der Preis für gratis ist halt, der Preis für gratis ist, dass du die Ware wirst. Ja.
Genau.
Wollen wir mal Fotos gucken so langsam?
Lass uns mal Fotos gucken. Wir haben wieder Bilder.
Ach so, Moment. Einreichungen für die Fragen. Also wir beantworten weiter sehr gerne Fragen. Vor allen Dingen der Chris. Ich weiß ja gar nicht so viel. Ich kann immer nur Einwürfe machen. Unter dem Link zu den Fragen im Blog zur Sendung vrint.de. Muss man ja immer dazu sagen. Viele Leute wissen ja gar nicht. Es fällt mir immer wieder auf. Viele Leute abonnieren irgendwo einen Podcast und kriegen gar nicht wirklich mit, dass es eine Webseite dazu gibt, wo man dann auch nochmal Kommentare hinterlassen kann und so. Ist ganz, ganz witzig.
Also Kommentare sind willkommen, es sind aber Bilder und Fragen immer willkommen. Ja. Und da gibt es Links und die findet ihr in der Beschreibung zur Sendung.
Genau, in den Shownotes.
Ich will das Wort Shownotes nennen, das ist
ja
doof.
Aber ja, ich nenne das ja eigentlich auch Sendungsnotizen. Das finde ich immer noch irgendwie netter.
Gut.
Da kommen dann übrigens auch, wenn wir so Fragen zur Bilderschau haben, kommen auch immer wieder Kommentare an von den Leuten, die Fotos gemacht haben, die dann sagen, wie sie das Foto gemacht haben und warum. Ja,
zum Beispiel.
Das ist dann auch mal nochmal so ein schöner Nachtrag. Wo fangen wir denn an mit der Bilderschau.
Ich habe drei Bilder ausgewählt, die heute gar nicht so richtig viel miteinander zu tun haben. Also heute mal kein gemeinsames Thema, sondern einfach Bilder, die mir irgendwie ins Auge gefallen sind. Und das Mu-Bild.
Das ist super.
Titel Copy-Paste. Wir sehen.
Genau. Ja, mach erst mal.
Wir sehen drei Kühe auf einer Wiese. Und diese drei Kühe haben alle so zwei so, also in jedem Ohr so eine gelbe Marke und alle drei schauen sie
in die Kamera.
In die Kamera.
Und es sieht halt so aus. Und das Bild funktioniert erst mit seinem Titel zusammen. Das finde ich eigentlich das Coole. Weil das ist ja ein Bild von drei Kühen. Aber da das Bild Copy-Paste heißt, kriegst du sofort den Eindruck, als wäre ein und dieselbe Kuh dreimal in dieses Bild gecopy-pastet worden.
Das wird auch funktionieren.
Das finde ich ziemlich lustig.
Ja, das Bild hat mich kurz zum Grinsen gebracht. Ja,
absolut. Absolut.
Müssen wir mal vorzeigen.
Super, ja. Finde ich gut.
Finde ich klasse. Also, braucht man gar nichts sagen. Hast du dreimal das gleiche Gesicht quasi, was hier in die Kamera guckt.
Und du denkst doch so, wenn du das Foto siehst, ohne den Titel, denkst du, was soll denn das? Ist doch egal.
Ja. Ist übrigens von Fabian.
Ja. Fabian. Nächste Foto kommt von Frank und heißt gar nicht Atta in die Kneipe geht der Vater.
AT8A3085-2880.jpg. Bitte, bitte, Leute, macht Titel an eure Bilder.
Ja, vor allen Dingen an das so Bild. Schwer. Wo sind wir denn da zum Beispiel?
Wir sind, ja, das hat er, glaube ich, zwar in die Beschreibung Pittsburgh, Downtown Pittsburgh by Night, aber auf dem Foto selber sieht man es nirgends. Also da hätte man zum Beispiel den Titel da tun können.
Ja.
Der Frank hat das gemacht und es ist ein Nachtbild von einer Skyline von Pittsburgh in diesem Fall, also am Wasser, also im Wasser reflektiert sich die Skyline, du hast Gebäude, die erleuchtet sind, die teilweise bunt angestrahlt sind.
Das finde ich ja, das ist ja so ein, das hast du ja auch auf Bildern, die aus Asien, so, ne, aus Asien, asiatischen Metropolen, dadurch, dass die Gebäude bunt angestrahlt sind, wenn du dann die Reflexion im Wasser hast, sieht das immer noch mal umso geheimnisvoller und ich mag das sehr, ist, so solche Fotos.
Ich mag das auch und das ist auch ein bisschen länger belichtet. Das heißt, merkt man, dass das Wasser so ein bisschen verschwommen ist. Unten, also der Fluss, der da fließt oder die Bucht, keine Ahnung, was das genau ist. Und generell finde ich so Bilder ganz nett, aber so, ja, kennt man halt. Was mir bei dem Bild gut gefallen hat, ist, dass es einen Vordergrund hat. Da ist nämlich
Vordergrund
vorne,
macht Bild gesund, eine Kette.
Genau, und in diesem Fall funktioniert es tatsächlich. Das ist vorne eine Kette, eine dicke Kette mit dicken Kettengliedern. Also das ist, wahrscheinlich sind die Faust groß oder größer. Mhm. Und damit wird vorne irgendwie halt das
Bild Geländer vorne quasi. Ja.
Und das Bild wird da richtig schön vorne abgeschlossen und es bekommt eine ganz andere Tiefe, als wenn das nicht da wäre. Das ist ein kleines Detail, aber ich finde, das hat das Bild für mich interessant gemacht, diese Kette, weil da plötzlich eine Tiefe da ist.
Ja, ich mag einfach diese Belichtung und ich freue mich so sehr auf schöneres Wetter, also dass es wieder wärmer wird, dass ich mich im Dunkeln mit dem Stativ irgendwo hinstellen kann, ohne zu denken, ich
muss sterben.
Nee, sowas
oder
geht
nach
auch
Neuseeland.
Sowas geht auch anderswo, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob es hier vielleicht am Schlachtensee, wenn dann im Hintergrund der,
Was du hier übrigens auch ganz gut siehst auf diesem Bild sind wieder so das Thema Lichtfarben, ne? Du hast auf der rechten Brücke und hinten in diesem komischen Parkhaus eher so gelbe Lichter, das ist so Natriumdampflampe und links auf der Brücke sind es eher weiße Lichter, das könnten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sind es schon LEDs oder Magnesiumdampflampen, manche haben ja grünen Stich, manche haben ja blauen Stich. Also ich finde das immer ganz spannend, was so Nachtbilder an Farben hergeben. Das wird in Zukunft wahrscheinlich alles ein bisschen langweiliger werden, weil diese verschiedenen Lichtfarben, diese Hochdruckdampflampen alle langsam zugunsten der LEDs verschwinden.
Stimmt, ja.
Und dann hast du eher so weiße LEDs überall. Aber im Augenblick ist das immer noch so, dass viele Städte halt immer noch so alte Lichtquellen haben, die dann entsprechend bunt sind.
Sie werden dann wahrscheinlich auch je unbunter es auf der Straße wird, desto bunter werden wahrscheinlich dann auch die Gebäude, wie wir hier sehen, Pink angestrahlt.
Magenta.
Und so. Magenta, genau das war es, Magenta. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann irgendwie als Kontrast gegen die weiße Straße noch stellen werden. Also vielleicht sehen wir da auch noch interessante.
Ja. Spannend vor allem, weil diese eher puren Farben, die diese LEDs raushauen, da müssen die Kameras teilweise extrem kämpfen, um das alles noch irgendwie ordentlich abzulichten.
Ja.
So, und das letzte.
Sehr schön. Das ist wieder so ein Zufallsding.
Jannis Rosel.
Ja. Also, scheint so ein Fußballstadion zu sein oder sowas. Also ein Mehrzweckstadion, also Sportstadion. Rote Schalensitze sind da. Diese kleinen Plastiksitze mit Rückenlehne, aber nur so halb hoch. Und ein Typ mit einem roten T-Shirt und einem weißen Strohhut sitzt mitten in diesem Meer von Schalen sitzen. Sehr schön.
Genau. Also das ist so ein, ja, da ist irgendwie ganz klar, worum es geht. Du hast so ganz viel Wiederholung in dem Bild.
Ja.
Diese Sitze, alle gleich. Dann hast du ihn sitzen, der auch die gleiche Farbe hat, zumindest das T-Shirt wie die Sitze. Aber natürlich, du siehst, der sitzt da, hat Arme, hat ein Buch in der Hand, der hat einen Hut auf, einen Strohhut auf. Das heißt, er knallt so ganz klar als das wichtige Teil, der wichtige Teil des Bildes raus. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass die Sitzreihen nirgendwo aufhören.
Ja.
Dass die immer angeschnitten sind. Das heißt, egal ob das jetzt hinten nicht mehr weitergeht oder vorne oder rechts oder links.
Es sieht endlos aus.
Es fühlt sich so an wie endlos. Es macht das einfach größer in der Betrachtung, in der Wahrnehmung des Betrachters macht das einfach größer, als es wahrscheinlich ist.
Da wüsste ich jetzt allerdings dann auch wieder gerne, ist er da langgelaufen, hat den Typen da sitzen sehen
hat er den hingesetzt?
Ist er Herr Schneidereit und er hat gesagt, hör mal, setz dich mal da hin und lies mal hier in dem Buch.
Macht das einen echten Unterschied?
Am Bild nicht, für mich selbst ja, weil ich bin sehr neidisch auf solche Fotos, nicht im missgünstigen Sinne, sondern ich denke so, ah, geiles Bild, wie macht man das, dass man das sieht? Ja, also ich würde gerne einen dauerhaften Zustand erreichen, in dem mein Auge die Umgebung schon automatisch nach entweder diesen Bildern absucht oder nach Gelegenheiten, solche Bilder zu erzeugen. das habe ich auch total oft bei, es gibt so einen auf Flickr, folge ich dem, Gatto heißt der, Tobi Gaulke. Der macht extrem viel mit Licht und Schatten. So, und jedes Mal, wenn ich von dem Bild sehe, denke ich, wow, ich würde gerne durch die Welt laufen können und anhand von Gebäudestrukturen, selbst wenn die Sonne gerade nicht scheint, sehen können, wo ein gutes Licht-Schattenspiel passiert und so. Insofern macht das Wissen um die Entstehung eines solchen Bildes einen Unterschied für mich. Die Wirkung des Bildes bleibt gleich.
Ja, also da für mich ist es natürlich genauso. Also ich freue mich auch immer, wenn jemand, also es zeigt ja an, dass Skill an.
Ja, genau. Und den Skill hätte ich gerne. Da denke ich mir, vielleicht, wie kann man sich in die Lage versetzen? Und darum frage ich dann immer so gerne, hast du diesen Skill? Kann man den vielleicht ausbeuten? Kann man dein Wissen ausbeuten? Oder, ja.
Also ich hab hier noch ein Beispiel. Also erstmal danke alle, die mitgemacht haben.
Danke,
super klasse. Werft uns neue Bilder rein und wir picken dann wieder 3 Stück für die nächste Sendung. Der Link in den, wie nennst du, Sendungsnotizen?
In den Notizen zur Sendung, genau.
Genau. Ich habe noch ein kleines Ding zum Abschluss. Werft ihr gerade mal einen Link rein zum Thema Straßenfotografie und interessante Fotografie. Es geht um Alan Burles. Das ist ein Fotograf, ich glaube in London, weiß jetzt gar nicht, wo der unterwegs ist, so Sachen in Verhältnis setzt in Bildern, wo ich immer wieder laut lachen muss. Oder okay. Wo ich staune, wie er das hinbekommt. Also wenn du dir das mal anschaust und mal durch die Bilder durchscrollst, da sind einfach ein paar sagenhafte Sachen drin. Allein schon das Titelbild.
Sehr gut. Man kann es ja kaum beschreiben. Also es ist eine Dönerbude. Hinter der Theke stehen 2 Dönermänner. Vor der Theke stehen 2 Frauen. Die Theke selber ist ist eine Spiegelfläche. Und die stehen sich genau so gegenüber, dass die Oberkörper der Dönermänner zu den Unterkörpern der Frauen passen.
Den behockten Unterkörper der Frauen. Super aus. Das sieht, ne, sowas. Ob das sehr jetzt schön gestellt ist oder nicht, ist mir in dem Moment, glaube ich, egal, weil es einfach sagenhaft ist. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, weiß nicht, die Superman-Figur im Schaufenster, der niederschaut Typ auf den kauernden Menschen, oder ein bisschen weiter unten der Typ, der um die Kurve geht und diese 2 Linien, die da auf der Straße gemalt sind, genau aus seinem Fuß rauskommen. Das hat so ein bisschen Comicartiges.
Ja.
Oder der Typ, der auf der Leiter steht, auf der weißen Leiter vor der weißen Wand steht, und das ist so überbelichtet an einer Stelle, dass du die Leiter nicht mehr wahrnimmst, und dann steht der quasi in der Luft. Also da sind so ein paar Sachen, wo ich echt nicht weiß, sind die jetzt gestellt oder nicht, aber wo es mir auch relativ wurscht ist.
Ja, stimmt.
Weil die einfach irgendwie, die knacken die Bilder, finde ich.
Super. Ja, sehr, super, sehr, sehr schöne Bilder. Ja. Dabei. Ja, ja, ja.
Also den Link darfst du auch noch in die Notizen zur Sendung tun.
Sendebegleitnotizen.
Wir sollten da einen Begriff coinen.
Genau, wir machen einfach einen Wettbewerb. Es gibt auch nichts zu gewinnen.
Macht mal, schreibt es in die Kommentare.
Macht mal, schreibt es in die Kommentare. Chris Marquardt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, mach's gut.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.